Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Hier ist Frederik und nee Leute, also das habe ich jetzt wirklich 199 Mal ziemlich genau so erzählt. Heute ist ja das 200. Sonntagsfrühstück, also wir haben eine Jubiläumsfolge und wie das für Jubiläumsfolgen so ist, da reden wir nicht nur über ein Spiel und da rede ich auch nicht alleine hier 5 oder 10 Minuten über einen coolen Titel. Nee, das machen wir schön zu zweit. Und mit wem ich das heute mache und wie wir uns diese Folge ausgedacht haben, das erfährst du natürlich trotzdem, wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, die 150. Folge, da haben wir alle Zug-um-Zug-Iterationen besprochen und damals hatte ich den Chris Greff eingeladen und ja, den noch ein zweites Mal einzuladen jetzt bei der 200. Folge, das wäre ja eine gute Idee und deswegen ist er heute da und ich freue mich sehr,
dass du die Zeit nimmst.
Lieber Chris, hallo.
Hallo. Hi. Schön. Hi Frederik. Schön, dass ich jetzt, wie es sich etabliert, alle 50 Folgen beim Sonntagsfrühstück dabei sein darf. Also jetzt schon mal gern Einsendung, was wir zur großen 250 Cooles zu zweit machen sollen.
Ja, das finde ich schön. Wir hatten ja überlegt, ob wir mal das komplette Oeuvre von Matthias Wigge besprechen, also alle beiden Titel Artengarten und Arche Nova, aber das wäre dann doch zu komplex fürs Sonntagsfrühstück geworden. Wir haben uns heute ein bisschen was anderes überlegt und ehrlicherweise so richtig viel weiß ich auch noch nicht. Was machen wir denn heute?
Naja, also ich glaube, es wird erstmal eine Besonderheit sein. Es ist jetzt das erste Sonntagsfrühstück, in dem wir gar kein, oder du vor allem, gar kein neues Spiel empfehlst. Heute wollen wir uns eher mit den Spielen beschäftigen, die bisher alle so empfohlen wurden. Denn wer vielleicht jetzt neu eingestiegen ist und denkt, boah, jetzt hat der Frederik schon 199 Spiele empfohlen, die kann ich ja überhaupt nicht alle nachholen, das ist kein Problem, denn wir sagen euch heute, was denn jetzt die 10 essentiellsten Titel sind, die 10 besten Titel der aller bisherigen Sonntagsfrühstück-Folgen. Und das hat nicht Frederik entschieden und auch nicht ich, zumindest nicht alleine, sage ich mal so, sondern wir haben einen großen Aufruf gestartet an alle Freunde, Wegbegleiter und ich glaube teilweise auch Hörer des Podcasts. Sagt uns mal, was eure 10 Lieblingstitel des Sonntagsfrühstücks bisher waren. Und da habe ich jetzt ein großes Ranking draus gebastelt, das Frederik noch nicht kennt. Und das werden wir uns heute mal so ein bisschen anschauen. Also die Top 10, vielleicht auch ein paar andere Titel, Besonderheiten. Aber Frederik, jetzt haben wir 200 Folgen Sonntagsfrühstück. Ich dachte ja, ich muss natürlich so ein bisschen recherchieren, wann ging das eigentlich los? Ich habe nochmal geschaut, das erste Sonntagsfrühstück war am 6. November 2022 und ich hätte so gedacht, das war bestimmt so von Anfang an dabei. Aber das war ja gar nicht so, das war gar nicht dein erstes Format und das kam auch, ja, was heißt relativ spät. Also ich glaube, du hast vorher schon einige andere Podcasts aufgenommen. Wie kam es denn zu der Idee des Sonntagsfrühstücks eigentlich?
Ja, ich habe im Sommer 22 gestartet mit dem Podcast, also habe ich tatsächlich vorher schon ein paar Episoden aufgenommen und wie das immer so ist, wenn man einen Podcast startet, ich meine, du kennst das ja auch, ne, dass man dann irgendwann so ein bisschen sucht, was ist eigentlich so die eigene Identität des Podcasts, was macht man vielleicht anders als andere oder welche Nische ist noch so ein bisschen ja unbesetzt oder so und bis das erste Sonntagsfrühstück kam, habe ich schon 24 Folgen veröffentlicht. Und ich habe zwei Dinge ein bisschen vermisst. Also zum einen mag ich es gerne, wenn sowas regelmäßig erscheint. Ich bin selber ein großer Freund davon, wenn ich weiß von den Dingen, die ich gerne mag. Da gibt es eine gewisse Verlässlichkeit und ich kann mich da auf etwas freuen. Das finde ich immer schön. Finde das ja immer unerträglich. Ich liebe ja euren Podcast, die Brettagogen. Und ich finde das immer unerträglich, wenn ich nicht weiß, wann die nächste Folge kommt. Und es dauert ja mitunter sehr lange. Und dann hört man halt so alte Folgen oder guckt mal ein bisschen was anderes an. Und ich mag das auch wie bei so Serien oder so, wenn ich einfach weiß, hey, heute ist wieder kommt wieder diese Folge oder heute kommt was Neues. Und das war mir ein Anliegen, einfach zu sagen, ich mache was für die Leute, die das gerne mögen, mit einer großen Verlässlichkeit jeden Sonntagmorgen. Und das andere, was mir so in der Spiele-RezensentInnen-Bubble fehlt, ist eben auch mal das Sprechen über die kleinen, feinen Spiele oder die leicht zugänglichen Spiele, weil ja nicht alle Hörerinnen und Hörer sind ja immer so die Spiele-Cracks wie wir, die sagen, hey, der nächste Expertenklopper und den vergleichen wir jetzt mit einem Spiel von vor 28 Jahren, der auch ein Expertenklopper war in irgendeiner abseitigen Nische, die kein Mensch mehr kennt heute. Das ist ja das, was wir Rezensenten ganz gerne tun. Gleichzeitig gibt's aber auch wirklich viele kleine, schöne Spiele, die ja zu wenig Beachtung finden, gar keine Beachtung finden oder vielleicht einfach schon so alt sind, dass keiner mehr über sie spricht. Und es gibt so Spiele aus den 80ern oder 90ern, die heutzutage natürlich gar keine Rolle mehr spielen, die aber damals mich oder auch andere begeistert haben. Und ich wollte einerseits immer mal einen Blick auf alte, ältere Spiele werfen, die immer noch ihre Berechtigung haben aus meiner Sicht und natürlich auch ein paar neuere, die aber eben leicht zugänglich sind und dann vielleicht bei anderen Rezensenten oder Rezensentinnen so ein bisschen stiefmütterlich links liegen gelassen werden. Und das waren so die beiden Ansätze dafür eigentlich. Und auch so eine Orientierung geben vielleicht für Leute, die jetzt eben nicht so wie wir sind und sagen, ich gucke mir jetzt 10.000 YouTubes an und gucke mir alle Neuerscheinungen an, sondern die sagen, komm, gib mir mal eine Empfehlung, was kann ich denn mal mitnehmen, wenn ich mal die Familie am Kaffeetisch besuche, sonntagsnachmittags, damit es nicht so langweilig wird. Oder ich habe hier ein paar Nachbarn, die spielen schon irgendwie gerne, aber nicht so richtig viel oder so. Und damit nicht immer nur Uno und Wizard gespielt wird, wollte ich mal eine Alternative bringen.
Erstmal, du hast ja eben unseren Veröffentlichungsrhythmus angesprochen. Da kann ich mich übrigens nur anschließen. Mir würde das auch total auf die Nerven gehen, wenn so ein Podcast, den ich gern verfolge, und ich weiß nicht genau, wann der nächste Podcast kommt. Deswegen kann ich mich nur immer wieder bedanken bei allen Hörern, die uns die Treue halten. Das kriegen wir leider mit Beruf und Familie und sonstigen Verpflichtungen, kriegen wir das nicht besser hin, als wie es eben bei uns läuft. Ja, und ansonsten jetzt zum Sonntagsfrühstück. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesagt, auch zu den Titeln. Du hast ja schon einen Fokus. Also ich würde schon sagen, der Großteil der Spiele sind meistens eher leicht zugängliche Spiele, Familienspiele, Gateway-Spiele und meistens die auch Spiele, die eine gewisse Aktualität haben, die seit vor kurzem erschienen sind. Aber es gibt ja auch nur mal Ausnahmen, hast du auch schon gesagt. Du besprichst manchmal Spiele, die schon längst out of print sind, so alte, vergessene Schätzchen. Manchmal hast du dann auch durchaus komplexere Sachen dabei, klare Kenner, sogar Richtung Expertenspiele. Wie kommt es dann manchmal zu diesen Ausnahmen? Und im Gegenzug gibt es dann auch Spiele, wo du dann sagst, ja, cooles Spiel, aber das ist jetzt für Sonntagsfrühstück nicht geeignet. Gab es da auch schon Titel, wo du meintest, nee, die passen einfach nicht in die Reihe?
Ja klar, also letztendlich gucke ich auch, was gefällt mir vielleicht auch aktuell. Es gibt auch Spiele, die ich da empfohlen habe, die ich heute vielleicht gar nicht mehr besitze oder gar nicht mehr regelmäßig spiele. Das sind alles Spiele, wo ich jederzeit bei einer Partie dabei wäre. Und dann gibt es natürlich ein paar Spiele, die vielleicht auch mal auf einer Kennerspielliste gelandet sind. Also nimm mal ein Beispiel, die verlorenen Ruinen von Arnak. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein gemütlicher Sonntagsnachmittagstitel, den ich mit den Großeltern spielen kann oder so. Das war das 18. Sonntagsfrühstück. Aber ich habe eben auch einfach mal ein paar meiner Lieblingsspiele draufgenommen. Und natürlich, gerade in der Anfangszeit, musste ich auch noch so ein bisschen die Komplexitätsrange ein bisschen austesten. Ich glaube, so in der letzten Zeit bin ich dann eher bei den einfachen Titeln gelandet. Und ich habe mir aber immer wieder mal gegönnt, auch bei so Jubiläumsfolgen oder bei, die 100. Podcast-Folge, ich weiß es jetzt nicht mehr so, ne? Aber da gab es dann immer mal vielleicht auch einen kleinen Ausreißer, wo ich gesagt habe, Folge 100, da nehme ich jetzt mal eines meiner Lieblingsspiele, Burgen von Burgund oder irgend sowas in der Art. Und das sind natürlich ein paar komplexere Titel immer mal drauf, aber ich ordne das dann schon auch immer ein in der entsprechenden Folge, weil nur weil jemand wenig spielt, heißt das ja nicht, dass man dieser Person nicht auch mal ein komplexeres Spiel zumuten kann. Also jetzt kann es sein, ich gehe zu klassischerweise zur Familie, Onkel, Tante, Cousin, was auch immer, und die sind so komplett unbeleckt, was Spiele angeht, und damit es aber nicht zu langweilig wird, nehme ich mal 2, 3 Titel mit und dann nehme ich halt so ein paar leichtere mit. Jetzt gibt es aber auch Leute, die spielen weniger, freuen sich aber, wenn ihnen jemand mal ein Spiel erklärt, was vielleicht auch komplexer ist, also ein Kennerspiel ist. Ich denke mal an die Quacksalber von Quedlinburg oder so. Das hat ja erstmal, das ist kein kompliziertes Spiel. Das hat doch durchaus zugängliche Regeln, aber hat eine unheimliche Spieltiefe und eine unheimliche Varianz. Aber es ist ein Spiel, wenn einem das einer gut erklärt, kann man das gut mitspielen. Und so habe ich mich versucht, dann eben mal in dieser Range immer ein bisschen zu bewegen und versucht das natürlich auch in den Folgen entsprechend zu argumentieren oder zu kommentieren.
Ja, und daraus hast du ein schönes, ich sag mal, Snackable-Format gebastelt. Ich weiß, ich glaube, viele schätzen das auch wert, dass es diese kurze Rubrik gibt, die man dann vielleicht auch mal montags morgens auf der Fahrt zur Arbeit komplett hören kann. Ich meine, mir persönlich können Podcasts eigentlich fast nie lang genug sein, zumindest wenn über Sachen gesprochen werden, die ich interessant finde. Aber ich glaube, gerade dieses kurze Update, was gibt's für ein cooles neues Spiel, das hat sich, glaube ich, großer Beliebtheit gefreut. Und genau dem huldigen wir dann heute in dieser Spezialfolge. Ich habe eben schon kurz angerissen, worum es heute geht. Jetzt noch mal etwas ausführlicher. Frederik hat eine große Umfrage rundgeschickt, beziehungsweise eher einen Aufruf. Schickt dem Chris eure persönlichen Top 10 mit einer Übersicht von allen Titeln. Und jetzt wurde ich in den letzten Tagen, das war eine relativ kurzfristige Aktion, bombardiert mit diversen WhatsApps. 33 Leute haben sich tatsächlich gemeldet bei mir und mir ihre Top 10 geschickt. Und den habe ich, die Top 10 haben wir in Punktewert umgerechnet. Erster Platz 10 Punkte, zweiter Platz 9 Punkte und so weiter und so weiter. Und daraus habe ich dann ein großes Gesamtranking erstellt.
Frederik. Ich hab nicht allen Hörern und Hörerinnen natürlich das jetzt geschickt, sondern ich habe es in ein paar Content-Creator-Communities gepostet, weil ich jetzt auch nicht deine Handynummer einfach über meinen Podcast oder meinen Instagram-Account weitergeben wollte. Deswegen, wenn du Hörerin oder Hörer bist und dich jetzt ärgerst, dass wir dich nicht gefragt haben, das tut uns leid. Wir haben uns aber entschieden, dass wir die Handynummer vom Chris weitergeben, und das habe ich dann eher so in geschlossenen Safe Spaces gemacht, wo ich weiß, da wird dann auch kein Schindluder mitgetrieben. Insofern, also dann lass dich drauf ein und hör gerne zu, aber ich habe nicht alle Hörerinnen und Hörer gefragt, dann wären es wahrscheinlich deutlich mehr WhatsApp geworden, und ich wollte jetzt nicht deine Handynummer in der ganzen Welt bekannt machen.
Das ist sehr gütig von dir, vielen Dank. Wir nehmen den Podcast auch etwas früher auf, als du eigentlich den Einsendeschluss, glaube ich, gesetzt hast. Ich habe gerade schon, als wir mit der Aufnahme angefangen haben, schon wieder eine Top 10 zugeschickt bekommen. Sorry, die konnten wir jetzt nicht mehr bewerten. Aber ich würde auch vorschlagen, wir gehen gar nicht so genau auf die einzelnen Leute ein. Ich kann sagen, eigentlich nahezu alle Leute, die man hier mehr oder weniger regelmäßig mal im Podcast hört, die haben mir was geschickt. Aber ich will jetzt nicht genau sagen, das war Nummer 1 von XY, denn ich will mich auch nicht selbst in die Bredouille bringen. Es waren natürlich einige, die mir was geschickt haben, die konnte ich zuordnen, aber auch ganz viele, da stand dann unten drunter ein Vorname und ich dachte, okay, keine Ahnung, wer das ist, vielleicht sollte ich es wissen, ist ja auch egal. Deswegen machen wir eine große anonyme Masse daraus, und vielen Dank an die 33 Leute, die mir eine Top 10 geschickt haben. Jo. Frederik, ich frag dich mal, ich werde dich einige Sachen fragen jetzt so im Vorfeld, was du glaubst, was du vermutest. Ich habe dir ja zum Beispiel auch gesagt, du hast selbst auch deine persönliche Top 10 erstellt. Die habe ich tatsächlich mal nicht in die Umfrage mit eingearbeitet, sondern ich dachte mir, wir gleichen mal ab, wie sehr die Top 10 deiner Friends und Buddies übereinstimmt mit deiner Top 10. Ich habe dir aber ja auch gesagt, schreib doch mal eine Top 10 auf, die du erwartest, also was du glaubst, was die 10 höchst gerankten Spiele sind. Hast du das gemacht?
Ja, ich habe hier mal so ein bisschen was stehen. Allerdings stimmt die in vielen Fällen, oder gibt's ein paar Überschneidungen mit meiner persönlichen Top 10? Soll ich die jetzt einfach?
Nö, musst du noch gar nicht vorwegnehmen. Aber wir können ja, wenn wir die Titel durchgehen, kannst du ja sagen, ob du damit gerechnet hast oder nicht. Ich kann dich mal im Vorfeld fragen, von 199 Spielen, was glaubst du denn, wie viele dieser Spiele haben denn mindestens einen einzigen Punkt erhalten?
Ich glaube, da gibt's einige, die werden hier gar nicht auftauchen, oder etliche, die werden gar nicht auftauchen. Und es gibt natürlich so ein paar Spiele, die entweder ein moderner Klassiker geworden sind oder sich in den letzten Jahren zumindest eine große Beliebtheit erfreut haben. Ich glaube, wir werden hier über 20 oder 25 Titel maximal sprechen. Ich glaube, da gibt's große Übereinstimmungen.
Da liegst du etwas daneben. Also du hast recht mit deiner Vermutung, dass einige Titel gar keine Punkte erhalten haben. Das sind aber insgesamt nur knapp weniger als die Hälfte. Also insgesamt haben 106 Spiele sind in irgendeiner Top-Liste aufgetaucht. Krass. Natürlich extrem viele, die auch nur einmal genannt wurden und dann nur 1, 2, 3 Punkte haben oder so. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir wirklich alle Spiele des Rankings durchgehen. Ich würde auch vorschlagen, wir legen unseren Fokus schon auf die Top 10. Aber wir können mal die Plätze 30 bis 11, habe ich mir gedacht, so ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen. Das sind nämlich auch alles dann die Spiele, da ging es los ab den 20 Punkten, also Spiele, die mindestens 20 Punkte erhalten haben. Und ich würde sagen, das machen wir mal in 2 Zehnerblöcken. Und dann kannst du ja kurz noch dazu sagen, was dich hier überrascht, ob du da schon Dinge, Titel in den Top 10 vermutet hättest. Und dann haben wir zumindest auch ein paar mehr Titel genannt, die dem einen oder anderen vielleicht besonders am Herz lagen.
Ich starte also mal für die Anschlussfähigkeit des Formats und der Spiele, wenn das über 100 oder über die Hälfte der Titel sind, ne?
Nochmal, was meinst du?
Ich sage, wenn du sagst, dass so viele verschiedene Titel genannt worden sind, über 100, also knapp 150 verschiedene oder so, dann spricht das sehr für die Anschlussfähigkeit der Spiele und des Formats, dass das so einen relativ breiten Geschmack dann doch durchaus abdeckt. Schön.
Das kann man auf jeden Fall zu sehen, da hast du recht. Gut, dann legen wir los. Schnelldurchlauf Nummer 1, die Plätze 30 bis 21 wären Platz 30, Heckmeck am Bratwurmeck, 29, Wer stiehlt mir die Show? Platz 28, Take Time, 27, San Juan, Platz 26, Spicy, Platz 25, Duell um Cardia, 24 ist das Kneipenquiz, Platz 23, Cabot, 22, Unlock und 21, Codenames. Das sind die Plätze 30 bis 21. Sind da schon Titel dabei, wo du dir sicher warst, die schaffen es in die Top 10?
Nee, es sind aber welche dabei, bei denen ich gedacht habe, die sind deutlich höher, also nah an der Top 10. Also Spicy hätte ich wesentlich höher erwartet. Das liebe ich ja sehr. San Juan ist in meinen Top 10, in meinen persönlichen Top 10 mit drin. Das finde ich großartig. Könnte natürlich sein, dass das vielleicht gar nicht mehr alle kennen oder so, die jetzt da mitgemacht haben oder sich vielleicht nicht so damit beschäftigen. Heckmeck am Bratwurmeck, dachte ich, das wäre viel höher. Das hätte ich safe ja, mindestens mal in den Top 11 bis 20 erwartet oder so. Codenames, auch sehr populär. Das ist schon viele Jahre alt, 10 Jahre alt etwa. Da hätte ich gedacht, das hätten viel mehr Leute dabei. Und auch das Kneipenquiz hätte ich gedacht, das liegt viel höher, aber vielleicht sind gar nicht alle Leute so quizaffin wie ich und du.
Codenames ist tatsächlich auch das einzige von denen, wo ich gedacht hätte, das ist bestimmt weiter oben, weil das, ich nehme das schon so in einer Riege wahr, der modernen Spiel des Jahres Klassiker der letzten 10 Jahre ungefähr so. Und ich würde sagen, einige Vergleichbare sind deutlich weiter oben gelandet. Zu denen kommen wir dann gleich. Ja, und dann war ja noch Unlock auf Platz 22. Das ist ja auch ein totaler Favorite von dir, oder? Ich meine, auf deiner persönlichen Top-10-Liste hast du es auf Platz 4 gewählt.
Ja, Unlock lieb ich über alles. Natürlich gibt es da auch schlechtere. Natürlich gibt es da auch ein paar Boxen, die die Erwartungen so gar nicht erfüllt haben. Ich hatte ja, genau wie Nico übrigens, letztes Jahr sogar einen in meiner Flop-Liste, weil eine Box halt mal so ein bisschen misslungen war. Ich finde aber grundsätzlich dieses Versprechen der Unlock-Box, mit Technik zu arbeiten und interessante Rätsel zu bringen, das ist was, das reizt mich immer. Ich freue mich eigentlich immer auf diese neue Unlock-Box und finde es auch schön, dass die mit dieser Game Adventures da ziemlich neue Wege gegangen sind. Insofern hätte ich das viel weiter vorne erwartet und kann ja nur alle mal animieren oder motivieren, die gerne rätseln und knobeln, sich mal diese Unlocks anzuschauen. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz tolle Reihe und ich freue mich auf jede Box, wenn wieder eine rauskommt, aufs Neue. Das ist auf meinem Platz 4 in der Tat. Und Leute, ich bin enttäuscht von euch. Ich muss es so sagen.
Gut, das war's für heute. Wir enden auf diese Enttäuschungsnote. Nein, wir machen weiter mit dem zweiten Schnelldurchlaufsblock. Die Plätze 20 bis 11 wären dann Platz 20, Klong Legacy. Auf Platz 19 Exit, 18 Next Station London, 17 Tempel des Schreckens, 16 Time's Up, 15 Hot Streak, 14 Can't Stop, 13 Zug um Zug Legenden des Westens, Platz 12 Scout und auf Platz 11 mit 4 Punkten an der Top 10 vorbeigerutscht ist Rajas of the Ganges. Das sind die Platzierungen 20 bis 11. Ist tatsächlich eine dabei? Ich habe beim Auswerten noch überlegt, ob ich statt dieser 10-9-8-Punkte-Platzierung einfach jedem Spiel immer nur genannten einen Punkt geben soll. Also dass sich das Ranking einfach nur aus den meisten Nennungen ergibt. Weil ich mir dann noch so gedacht habe, die Plätze, die so dann unten landen, die so 1-2 Punkte bekommen, das macht ja im Gesamtranking wahrscheinlich kaum Einfluss im Vergleich dann zu 10-9-Punkten. Hab jetzt aber gemerkt, das hätte gar nicht so viel Unterschied gemacht. Also die 10 meistgenannten Spielen wären auch dann fast die Top 10 gewesen. Mit einer Ausnahme tatsächlich. Ein Spiel hier in den Top 11 bis 20 wäre sogar auf dem geteilten Platz 8 gelandet, wenn ich dieses Wertungssystem genannt hätte, weil es einfach oft vorkam, aber immer relativ weit unten. Was glaubst du, welcher Titel wäre das gewesen?
Also entweder Can't Stop oder Scout möglicherweise.
Nee, keiner von beiden. Es wäre tatsächlich Exit? Time's Up gewesen. Time's das Up, wurde okay. 8-mal genannt von 33 Personen. Damit häufiger als 3 Titel in den Top 10, aber immer relativ weit unten. Ja, schade. Time's Up ist wirklich immer noch ein super Party- und Ratespiel.
Hier in diesen Top 11 bis 20 sind ja gleich drei meiner Top 10 auch mit vertreten, nämlich Tempel des Schreckens. Das habe ich auf Platz 5 gesetzt bei mir, weil das ist für mich das Go-To größere Gruppenspiel. Und ich liebe Tempel des Schreckens. Ich liebe Social Deduction ohne Ende. Und wenn ich eine Gruppe habe mit 5, 6, 7 Leuten, dann ist Tempel des Schreckens wirklich das Spiel meiner Wahl, um so also in 10, 15 Minuten mit dieser großen Gruppe Spaß zu haben. Weil das ist eine schöne Ergänzung zu diesen üblichen Partyspielen, Wortratespielen, ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwie diese ganzen Assoziationsspiele oder diese üblichen hier Top Ten oder was weiß ich, Fun Facts oder sowas, also wo man irgendwie so ein bisschen aus sich rausgeht oder was über sich erfährt. Nee, das ist ein schönes Social Deduction Spiel, bei dem du dich ein bisschen gegenseitig hinters Licht führst. Das finde ich wirklich großartig. Time's Up ist bei mir auch in den All-Time-Favorites auf Platz 6 und zwar in allen möglichen Iterationen. Als ich das hier vorgestellt habe, das war wirklich eine schöne Begegnung, habe ich danach drei Time's Up-Editionen angeboten bekommen, zwei davon geschenkt, nämlich zwei selbstgebastelte mit eine mit Filmen und eine mit Brettspielen tatsächlich. Und dann schrieb mir einer, ich habe diese Original-Times-Up-Filme-Box, ich habe da ein paar Karten ausgepackt, aber ich habe das nie gespielt, die ist ja out of print und irgendwie nur sündhaft teuer zu kaufen. Da sagt er, komm, schick mir 20 Euro und dann schicke ich dir die. Dann sage ich, hey, du weißt schon, dass man da irgendwie auf dem Markt 60 bis 80 Euro für kriegen kann. Sagt er, ja, aber ich will ja mit alten Spielen kein Geld verdienen, ich will, dass die gespielt werden und du hast so eine Freude dran und das verkaufe ich dir für 20 Euro, inklusive Porto, glaube ich sogar. Und die halte ich sehr in Ehren. Die liebe ich sehr. Und wir haben ja vor 2 Jahren dem Stefan Hanf zum 90. Geburtstag er wird immer älter, jedes Mal, wenn ich das sage, haben wir ja eine Ludoholiker-Edition geschenkt mit Brettspielen und Brettspielpersonen und Spielen und Autoren und Verlagen. Und die spielen wir auch wahnsinnig gerne. Und das war wieder so schön, auch nach der Spiel des Jahres-Verleihung dieses Jahr haben wir das mit etlichen Leuten gespielt. Und holy moly, der Marcel Straub von Strohmann Games, der kann da richtig cool aus sich rausgehen. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Pantomime-Talent ist. Oder legendär auch die Tochter vom Nico, die mal so eine Fischbewegung gemacht hat mit der Hand, um Udo Bartsch zu erklären, weil sie irgendwie nicht mehr wusste, wie sie Bartsch oder Barsch erklären soll. Das sind so lustige Momente, die sich wirklich einfach ins Hirn einbrennen. Oder ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mit Nico und mit Manu Fritsch gespielt habe und Stefan Hanf und Carsten Grosser und ich dann mit Nico und Manu in einem Team war und das war im letzten Jahr, als Bombast das Spiel des Jahres wurde und ich sagte, aktuelles Spiel des Jahres, und beide so und das war dann schon wieder irgendwie 2 Monate oder 3 Monate nach der Verleihung und da war das so aus dem Hirn raus.
Naja, so gut kennen die sich aus.
Mit ihrem absolut. Team. Nee, aber manchmal stehst du ja da auf dem Schlauch und das ist so lustig, deswegen, also ich liebe absolut Time's Up in allen möglichen Iterationen. Auch diese Filmedition finde ich super. Ja, und was auch in meiner Top 10 ist, was du jetzt hier weggesnackt hast, ist Can't Stop. Das ist für mich so das Go-To-Absacker-Spiel. Ich spiele das auf der Boardgame Arena manchmal so ein paar Minuten noch am Abend oder so, wenn ich noch nicht ins Bett möchte. Und ich spiele es auch total gerne am Tisch. Und es ist auch so ein schönes Spiel mal für mit Eltern oder Familien, die eben nicht so spieleaffin sind. Und ich habe das hier schon einigen Leuten gezeigt, die sich das dann auch geholt haben und die alle immer sehr begeistert waren. Also Can't Stop war ja jetzt nah dran. Schade, dass es das nicht in die Top 10 geschafft hat.
Bei Can't Stop war ich ehrlich ein bisschen überrascht, dass sich das immer noch so großer Beliebtheit erfreut und scheinbar so ein Dauerbrenner ist. Das hat sich, ich sag mal so, bis zu den ersten 20 Einsendungen wirklich immer hartnäckig in den Top 10 gehalten. Ich dachte wirklich, ach krass. Und jetzt ist es dann auf den letzten Metern so ein bisschen rausgerutscht. Aber ist das überhaupt noch, kriegt man das noch im Laden? Ist das gerade irgendwo aktuell im Vertrieb? Habe ich ja, nicht so auf dem Schirm.
Ja, Franjo hat da ja eine Edition und die gibt es nach wie vor zu kaufen.
Gut, also, okay, in den vielen Spielläden, wo Franjo-Spiele drinstehen, dann wird man das vielleicht bekommen. Muss man vielleicht ein bisschen ausführlicher suchen.
Online-Handel ist das völlig problemlos zu kaufen.
Bestimmt. Ich wollte eben noch zu Time's Up sagen, weil du auch die Brettspielversion angesprochen hast. Da muss wirklich mal bitte ein Verlag, im Zweifelsfall Repos, würde ich sagen, mal eine neue offizielle Version machen. Ich meine, es gab ja mal eine offiziell produzierte Boardgame Geek Edition, die habe ich immer noch hier. Wir haben sie auch auf der BerlinCon mal zusammengespielt, aber die ist von 2009. Da hat sie einfach so viel getan inzwischen. Also da sind so viele Spiele drin auch noch, die man heute nicht mehr unbedingt da drin bräuchte. Also da eine abgedatete Brettspielversion von Time's Up. Bitte, lieber Repos Verlag, mach das doch mal. Ist es noch bei Repos? Ja, oder?
Ja, schon. Ich glaube. Und wir haben ja unsere inoffizielle Edition gemacht. Wir sind mittlerweile auch an dem Punkt, wo wir sagen, wir machen jetzt mal eine Aktualisierung für unsere Edition. Die ist ja auch schon 2 Jahre alt. Und also lieber Repos Verlag, wenn ihr dazu die Fragenkärtchen braucht, meldet euch einfach. Wir stellen sie euch zur Verfügung und dafür hätte ich gern ein Freiexemplar.
Ja gut, ihr werdet ja nicht die ersten Brettspiel-Content-Creator, die offiziell ins Verlagswesen einsteigen. Also
das habe ich
schon
vor.
Gegeben mehrfach.
Das habe ich nicht vor. Das habe ich nicht vor.
Gut, dann so viel zu dem zweiten Schnelldurchlauf und jetzt steigen wir ein in die Top 10. Die gehen wir natürlich Platz für Platz durch. So ein bisschen kleines Spiel oder Quiz wollte ich ja dann natürlich doch noch mit dir machen, Frederik. Deswegen habe ich mir ganz plump gedacht, machen wir doch einfach mal für die Top 10 ein kleines eine Hitster-Kopie. Und zwar musst du bei jedem Titel einordnen, wann ist dieses Sonntagsfrühstück denn gewesen? Mal, ich bin mal gespannt, wie gut du so diese letzten 4 Jahre noch so Intus hast und noch so einordnen kannst, wann war das ungefähr? Wir nehmen als Ausgangspunkt den Platz Nummer 11 tatsächlich, Rajas of the Ganges, da kann ich dir sagen, das war das Sonntagsfrühstück Nummer 29. Und bei jedem Titel, der jetzt kommt, musst du den dann richtig einordnen. Das wird am Anfang, denke ich, noch etwas leichter sein, später dann schwieriger. Und für jede richtige Einordnung gibt's einen Punkt von dir. Nicht von dir, ein Punkt für dich. So. Gut, dann steigen wir ein. Platz Nummer 10 mit 40 Punkten, 7 Nennungen insgesamt, ist ein Spiel des Jahresvertreter der letzten Jahre, der sich auch auf die letzten Meter, also das Gegenteil von Can't Stop, der hat sich noch so reingeschlichen. Der war eher so in den 20ern und am Ende hat es jetzt aber doch Azul auf Platz 10 geschafft. So, bevor wir irgendwas dazu sagen, Frederik. War das vor oder nach Rajas of the Ganges?
Ja, das war deutlich danach. Das habe ich ja erst vor 4 oder 5 Wochen gemacht oder so. Das ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich relativ frisch dazu genommen. Und ja, Azul, großer Klassiker, lieb ich total. Und mir reicht auch das Grundspiel. Ich spiele auch die anderen immer mal, so die Gärten der Königin oder diesen Sommerpavillon oder so, aber oder die Glasbau von Sintra
die
oder so.
Buntglasfenster von Sintra, glaube ich.
Sowas, genau. Also spiele ich schon irgendwie, aber mir reicht eigentlich die Klassik-Version, die mag ich sehr, sehr gerne. Ja, und Azul habe ich eben vor ein paar Wochen erst gemacht. Also das war im Juli, würde ich sagen, 2026.
Ja, also das ist auf jeden Fall dein erster Punkt. Das war noch ein leichter Einstieg. Azul war Sonntagsfrühstück Nummer 195. Ist wirklich noch nicht lang her. Und ja, ich sag mal so, dass es in die Top 10 gerutscht ist, überrascht mich eigentlich nicht. Das nehme ich schon als einen beliebten Klassiker wahr. Bei mir persönlich ist das nie so eingeschlagen. Also ich weiß, das Original Azul, das habe ich auf jeden Fall auch mal gehabt und auch zumindest ein paar Mal gespielt. Die ganzen Nachfolger danach, also die größeren, habe ich, glaube ich, alle nur ein einziges Mal gespielt. Wobei ich noch meine, dass mir der dritte Teil, das war der mit diesen Rautenplättchen, war das der Sommerpavillon?
Das ist der Sommerpavillon, ja.
Ich glaube, der hat mir am besten gefallen von allem. Den würde ich wirklich gerne nochmal spielen. Vielleicht besorge ich mir dann den irgendwann mal gebraucht oder so. Ja, obwohl ich eigentlich Legespiele so gern mag. Und ich meine, es kommt ja wirklich toll daher. Die Aufmachung ist ja wirklich super. Nicht in meinen persönlichen Top 10, aber das ist ja auch völlig wurscht. Also Azul ist der 10. Platz.
In meinen Top 10 war es auch nicht drin, aber es ist, glaube ich, relativ nah dran, weil ich Azul auch auf Boardgame Arena tatsächlich nach wie vor gerne und regelmäßig spiele in den unterschiedlichen Variationen. Da gibt es ja, glaube ich, nur 2 Sommerpavillon und das Classic Azul. Und das ist für mich so ein Go-To-Spiel, wenn ich mir jemanden einlade und die Person wirklich sagt, ach, Brettspiele, so irgendwie, weiß ich auch nicht so richtig, dann ist das für mich ein Spiel, was ich Leuten gerne zeige und beibringe, weil das genau diesen Spiel des Jahres-Vibe und diesen Habitus vom Spiel des Jahres transportiert. Es ist zugänglich, man kann es relativ gut erklären, es hat eine schöne taktische Tiefe, es hat einen langfristigen Spielreiz für mich und Leute können damit mal was anderes spielen, als ich würfle irgendwas und laufe irgendwie auf einem Plan rum. Deswegen finde ich Azul wirklich einen tollen Vertreter und freue mich sehr, dass es in den Top 10 gelandet ist.
Wie hat dir die 2-Spieler-Version gefallen? Die habe ich nämlich gar nicht ausprobiert. Würde mich aber durchaus reizen, wenn du jetzt sagst, das war ein super Spiel.
Ja, das ist super. Also die Azul Duel heißt es, glaube ich. Das habe ich hier auch. Das können wir gerne beim nächsten Mal zusammen spielen, wenn wir uns sehen. Das hat mir gut gefallen, weil es den Auswahlmechanismus nochmal ein bisschen verändert und weil ich so Joker-Plättchen habe, mit denen ich dann nochmal eine Reihe füllen kann, wenn mir da nochmal ein Steinchen fehlt. Also gibt es ein paar sehr schöne Elemente. Es ist nochmal natürlich deutlich konfrontativer. Es ist eher so eine Kennerspiel-Variante von dem klassischen Azul, die mir sehr gut gefällt, aber das Gegenüber muss schon verkraften können, dass es noch ein bisschen mehr auf die Mütze gibt als in der klassischen Asyl-Variante zu zweit.
Alles klar, dann gehen wir weiter auf den 9. Platz. Der hat 2 Punkte mehr, 42 Punkte und auch eine Nennung mehr, 8 insgesamt. Und jetzt haben wir schon wieder so einen beliebten Spiel des Jahres-Klassiker aus den letzten Jahren, nämlich aus dem, oh Gott, aus dem Jahr, ich würde sagen vom Gefühl her 2018, 19, ich weiß nicht so genau. Du wirst es bestimmt also wissen, es ist nämlich Just One auf dem 9. Platz gelandet.
Das ist, glaube ich, 2016, meine ich.
Gut, dann lag ich voll daneben.
Nee, Entschuldigung, Codenames war 2016, Just One war, glaube ich, 2019. Nee, du lagst gut dran. Just One. Ja, gut, also es zeigt ja hier schon wieder, die Spiele des Jahres Jury scheint einen guten Job zu machen, wenn zwei der Top-10-Spiele, die ich hier vorstelle, schon mindestens mal aus dem Spiel des Jahres Kosmos ist. Also Glückwunsch an die Jury. Ja, Just One ist fantastisch. Ich habe zu Just One eine total schöne Anekdote, die mir persönlich ganz viel bedeutet. Ich habe sie, glaube ich, auch schon mal erzählt. Meine Eltern haben irgendwie nie miteinander viel gespielt. Mal ein bisschen Scrabble oder mal ein Kniffel oder so, aber das war es auch schon. Meine Mama spielt total gerne, mein Papa hingegen so überhaupt nicht gerne. Und immer, wenn wir was zu dritt machen und ich sage, lass uns doch mal was spielen, hieß es, nee, ach, jetzt sehen wir uns so selten, dann müssen wir ja auch nichts miteinander spielen. Und dann habe ich letztes Jahr, als ich mit meinen Eltern mal in Urlaub gefahren bin mit der Hanna, und meinen Eltern habe ich im Zug Spiele mitgebracht und dann sind wir nach Hamburg gefahren, da konnten sie nicht weg. Und dann habe ich gesagt, jetzt spielen wir jetzt zusammen. Und da hatten die auch beide total viel Spaß mit. Und dann habe ich, als ich meine Mama besucht habe, hatte ich Just One dabei. Und das haben wir dann an ihrem Geburtstag den ganzen Abend gespielt mit meiner Tante, meinem Onkel, meinem Vater. Also wir waren da eine größere Gruppe. Und meine Mama hatte so viel Spaß dabei, dass sie sagt, kann ich mir das mal ausleihen? Und eine Woche später schickt sie mir ein Foto, wo sie mit ihren Freundinnen auf der Terrasse sitzt und Just One spielt, ohne dass ich das irgendwie dabei bin oder initiiert habe oder angeregt habe oder so. Und mein Just One ist übrigens immer noch bei meiner Mama, das ist jetzt ein Jahr her. Ich habe jetzt mein Just One, ist jetzt in der Außenstelle bei meinen Eltern. Und das freut mich einfach total, dass sie das immer wieder und immer mit großem Genuss spielt und mit großer Freude. Das ist was mir an dem Sonntagsfrühstück auch so Freude macht, eben leicht zugängliche Spiele an Leute zu bringen, die sonst nicht viel spielen, die das dann eigenständig spielen und sich erarbeiten, ohne dass du als Erklärbär nebendran sitzt. Ich beneide dich ein bisschen um die Spieleleidenschaft deiner Mutter, mit der du ja regelmäßig spielst und dir auch wirklich auch im höheren Alter noch wirklich größere, komplexe Kenner- und auch Expertenspiele spielt. Das ist ja wirklich ein großes Geschenk. Also bei meinen Eltern ist dabei Zug um Zug schon Schluss. Aber Just One ist eben was sie gerne spielen. Und ich habe auch an Just One, das ist ja so ein Spiel, das kannst du in bestimmten Gruppen auf den Tisch stellen und dann spielst du den ganzen Abend nichts anderes, weil alle so viel Spaß dran haben und bis da jeder einmal geraten hat und dann nochmal. Und also das ist schon wirklich ein ganz toller Titel. Ist wahrscheinlich nicht so dein Highlight, weil so Wortassoziationsspiele sind ja bei dir nicht so ganz hoch im Kurs, ne?
Naja, ich sag's mal so. Also Just One ist tatsächlich nicht in meiner persönlichen Top Ten gelandet, weil ich es auch nicht so ständig spiele. Also das wird schon immer mal wieder gespielt, weil ich es schon gut finde. Und wenn ich sage, ich finde es gut, ist es eigentlich schon untertrieben. Denn ich weiß nicht, ob ich schon mal so, ich glaube, ich habe es so ähnlich schon mal gesagt, aber ich würde mal die These aufstellen, ich halte Just One eigentlich für das vielleicht beste Spiel des Jahres der letzten 20 Jahre. Ich sag mal 20 Jahre, da ist nämlich Zug um Zug nicht mehr dann dabei. Das ist ja auch so mein persönlicher Favorite. Aber ich finde Just One, genauso stelle ich mir einen Preisträger vor. Das hat für mich den perfekten Sweet Spot von dem, was ich gerade in den letzten Jahren merke, dass die Jury da wieder meiner Meinung nach einen stärkeren Fokus drauf legt. Nämlich, wir wollen Spiele empfehlen oder auch auszeichnen, die so zugänglich wie möglich sind. So wenig Regelerklärung wie möglich. Wir wollen alle sofort mit ins Boot holen und alle sollen möglichst schnell einfachen Spaß damit haben. Letztes Jahr war das für mich schon Flip 7 in der Nominierung und dieses Jahr ist für mich sogar der Preisträger genau, schlägt so in diese Kerbe Dito. Und auf der anderen, also genau das bedient, finde ich, Just One, aber eben auf der anderen Seite bedient es auch das, was mir persönlich wichtiger ist bei einem ausgezeichneten Spiel, dass es was Besonderes hat, dass es irgendwie so funktioniert, dass man sagt, cool, das gab's ja vorher noch gar nicht. Das ist ja eine neue, originelle Idee. Und ich finde, auch das bedient Just One richtig gut. Dafür, dass es ja wie viel Erklär-Wort-Ratespiele vorher schon gab. Diese Idee, mit dem alle überlegen sich einen Begriff, die gleichen werden gestrichen. Was das alles bei mir auslöst, wenn ich mir Gedanken mache und denke, ist das jetzt zu offensichtlich? Aber das denken bestimmt alle und deswegen schreibt es wahrscheinlich keiner auf. Und dann dieser Reveal, ach, jetzt hast du es doch aufgeschrieben. Also das ist einfach so clever und eine coole Idee. Deswegen, das ist für mich eigentlich die perfekte Kombo aus zugänglich und trotzdem originell. Und deswegen gehört für mich Just One auch einfach zu einem der besten Spiel des Jahrespreisträger, die es wahrscheinlich je gab.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Du hast halt bei Just One, du kannst halt nicht wirklich scheitern, ne? Sondern du hast halt manchmal so einen Moment von, ja, jetzt bin ich halt nicht auf den Begriff gekommen, oder diesen Moment von, jetzt haben mehrere Leute das Gleiche aufgeschrieben. Aber das ist immer lustig. Das ist nie das fühlt sich nie schlecht an. Man sitzt dich da und denkt so, oh, jetzt habe ich abgekackt und alle hassen mich und jetzt liegt's an mir oder so. Sondern das ist immer irgendwie ein schöner Moment. Und wenn man diese Leichtigkeit bei Just One erlebt beim Spielen, dass man eben auch in so einem Spiel nicht mit einem schlechten Gewissen rausgehen muss, dann ja, ist das aus meiner Sicht eine großartige Leistung an der Stelle. Ja.
Deswegen gefällt es mir wahrscheinlich auch so gut, weil du hast ja eben schon gesagt, es ist zwar kooperativ, aber es fühlt sich ja erfreulicherweise gar nicht so an wie so ein typisches Koop-Spiel. Wir müssen ja weder beim Hinweis geben, überlegt jeder für sich, und auch beim Raten ist der eine auf sich gestellt. Wenn ich mir vorstellen würde, dass da jetzt wieder Phasen wären, wo die Gruppe gemeinsam beratschlagen muss, was wird jetzt aufgeschrieben, hätte ich da wahrscheinlich schon keinen Bock mehr drauf. Aber so, ja, gefällt mir auch richtig gut. Und ich weiß nicht, ich habe das nicht mehr so verfolgt nach dem Grundspiel, aber ist eigentlich jetzt abgesehen von neuen Begriffen da eigentlich nochmal irgendwas Neues erschienen, irgendein Spin-off oder so? Gab's gar nicht, oder?
Nee, es gab halt so eine Erweiterung eben mit neuen Begriffen, die gibt's tatsächlich. Ansonsten auch der Autor, der war ja dann, glaube ich, noch bei Seventh Continent irgendwie mit involviert, ne? Und ansonsten ist das aber auch ein Autor, der nicht so viel bisher gemacht hat. Also, glaube ich, so eine Handvoll Spiele noch. Und ja, wahrscheinlich waren Just One und Seventh Continent seine beiden populärsten, wenn ich das so richtig sehe.
Ja. Ist ja auch schön, wenn der Autor oder auch der Verlag vielleicht selber sieht, na, ein perfektes Spiel können wir vielleicht nicht weiter verbessern, indem man noch Sachen dazu packt. Wir lassen es einfach in dieser Reihenform. Jo, also Just One auf dem 9. Platz. Frederik, für dich geht's jetzt natürlich noch um den 2. Punkt. Wenn du mir sagen kannst, wie muss denn Just One eingeordnet werden im Vergleich zu Rajas auf Platz 29 und Azul auf 195?
Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber ich würde sagen, das war vielleicht so einigermaßen in der Mitte. Also in der Mitte zwischen den beiden, aber auch insgesamt in der Mitte. Ich habe mich bemüht, also ich meine, so ein Sonntagsfrühstück könnte man allein dadurch bestreiten, dass ich die letzten 20 Jahre die empfohlenen und nominierten und gewonnenen Spiel des Jahrestitel hier präsentiere. Das wäre mir aber doch zu dünn. Deswegen habe ich die immer so ein bisschen gezielt oder rar eingestreut. Natürlich kommen die alle vor, weil die auch wirklich gut sind. Ich würde sagen, es ist ziemlich in der Mitte.
Das bringt dir auf jeden Fall den 2. Punkt. Just One war das Sonntagsfrühstück Nummer 85.
Ah ja.
Und genau, damit sind jetzt aber die Bereiche auch schon kleiner gespalten. Mal gucken, wie es bei den nächsten Titeln so läuft. Wir haben jetzt einen Gleichstand. 2 Spiele, die 44 Punkte erhalten haben. Und da bin ich danach den Nennungen vorgegangen. Denn ein Spiel hat 2 Nennungen mehr. Das habe ich dann auf Platz 7 gepackt. Und das andere mit 7 Nennungen, das kommt jetzt auf Platz 7 ebenso, genauso passend. Und Frederik, vielleicht wird es dich schon ein wenig schmerzen, dass der Titel jetzt schon kommt. Es ist nämlich deine persönliche Nummer 1. Und dann darfst du auch gerne verraten, was das für ein Titel ist.
Ja, das sind die Quacksalber von Quedlinburg. Dass die nur auf Platz 8 kommen, das schmerzt mich natürlich sehr. Ich liebe die Quacksalber von Quedlinburg. Also es ist von allen Sonntagsfrühstücken sicher meine Nummer 1, weil es wahrscheinlich auch das Spiel ist, neben diesen ganzen kleinen Kartenspielen, die man so wegzockt, aber so von diesen Spielen, die man auch durchaus mal eine Stunde oder so spielt, wahrscheinlich der Titel, den ich am meisten mag. Und ich mag alles daran. Ich mag diese Haptik in diesem Beutel rumzuwursteln. Und ich habe mir da auch von Boardgame Geek diese Acryl-Token dann mal gekauft, nachdem meine schon total abgegrabbelt waren. Ich weiß noch, mit meiner Ex-Frau zusammen haben wir das abendelang gespielt. Das war dann immer so nach dem Abendessen oft so unser noch einen kleinen Zaubertrank brauen. Ach ja, so ein kleiner Zaubertrank geht immer. Und ich mag so dieses Push Your Luck ist eh ein Mechanismus, deswegen ja auch Can't Stop, den ich total gerne mag. Zocke ich noch oder riskiere ich es nicht mehr? Und immer wieder, jetzt habe ich hier noch 5 Steinchen drin. 2 davon sind Knallerbsen, 3 sind was anderes. Und diese unterschiedlichen Fähigkeiten, die Zauberbücher dann haben, mir dann meinen Sack dann oder meinen Beutel dann zusammenzustellen entsprechend. Dann gab es die ganzen Erweiterungen noch. Also von den Quacksalbern bin ich wirklich großer Fan. Das war ja auch ein Kennerspiel, glaube ich, 2018 oder War das 2018 oder war das? Nee, 2018 war, glaube ich, ganz schön clever.
Boah, ey, gerade in diesem Bereich bin ich so schlecht mit den Jahreszahlen. So die Spiel des Jahrespreisträger von 2000 bis 2010, die kann ich hier im Schlaf runterbeten. Aber so alles, was vielleicht so in den letzten 10 Jahren war, das vermischt sich immer in meiner Erinnerung so.
Ja, vielleicht war es auch 20, nee, es war 2018. Guck mal, ich habe gerade mal nachgeschaut, es war 2018. Also hatte ich doch einen richtigen Riecher. Was ich nicht mag, wirklich nicht, überhaupt nicht mag, vielleicht hatte ich sogar auf meiner Flop-Liste, wenn nicht, war es ein Fehler, ist diese Duell-Variante, die fand ich wirklich fürchterlich.
Hattest du auf der Flop-Liste?
Hatte ich auf der Flop-Liste, ne?
Weiß ich noch.
Fand ich wirklich fürchterlich. Die braucht es echt nicht, aber diese Erweiterung, ich mag die Alchemisten-Erweiterung, die Hexen-Erweiterung mit diesem Kolben, der da noch dran ist und diesen Zusatzfunktionen. Also Quacksalber, das ist ein Spiel, da kannst du mich wirklich nachts um 3 wecken und da habe ich richtig Bock drauf. Ich liebe die Quacksalber von Quedlinburg.
Ich wünschte, ich könnte das auch sagen, kann ich aber leider nicht. Ich finde auch, da steckt so viel Cooles dran, was ich eigentlich mag. Ich mag Push Your Luck genauso gerne wie du. Ich finde auch die Kombination mit Backbuilding total cool. Ich mag das Thema gerne und trotzdem sind die Quacksalber von Quedlinburg eins der wenigen Spiele, die ich mir zweimal gekauft habe und zweimal wieder weggegeben habe danach. Ich weiß, ich habe es mir damals, als es halt neu war, natürlich gekauft. Dann nach ein paar Partien wieder ist es ausgezogen. Und dann weiß ich, gab es viele Jahre später, gab es mal diese Big Box bei Aldi zu kaufen.
Bei Aldi,
das
ganz
weiß ich
Geld.
Noch ganz genau. Da habe ich die gesehen, in dieser riesigen Schachtel mit den Erweiterungen drin. Und ich dachte noch so, ach, eigentlich war das doch nicht schlecht. Wieso hast du das weggeben? Ich habe auf jeden Fall, als ich es gesehen habe, habe ich direkt wieder Lust bekommen. Und ich meine, die war damals auch nicht teuer. Ich glaube, die hat 29 Euro gekostet oder so. Dann habe ich mir diese Big Box nochmal geholt. Wir haben es noch ein, zweimal gespielt. Und dann, ja, woran liegt es? Ich glaube, also woran ich mich meine erinnern zu können, was mich immer am meisten gestört hat an dem Spiel, waren, glaube ich, diese vielen Verwaltungsschritte zwischen den Runden, die auch, glaube ich, so alle auf dem Plan abgebildet sind. Ich kann sie jetzt nicht mehr gar nicht alle so benennen, aber ich weiß, das fand ich immer irgendwie zu, das hätte für mich ein bisschen entschlackter sein müssen, habe ich immer so wahrgenommen. Wie gesagt, eigentlich so auf dem Papier gefallen mir viele Sachen daran, aber es konnte leider bei mir zu keinem Dauerbrenner werden. Schade.
Sehr schade, aber schön, dass es hier in den Top 10 aufgetaucht ist und wer das oft spielt. Also ich habe dann irgendwann, ich weiß noch, ich habe das Spiel kennengelernt bei Freunden von uns. Die haben uns das dann damals gezeigt. Also das Coole ist, alle spielen gleichzeitig und man arbeitet dann so an seinem Kessel und ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen. Und dann haben wir das gespielt und ich war vom ersten Moment an gehuckt und nach einigen Monaten waren meine ganzen Chips, diese Pappchips schon so abgegrabbelt und abgegriffen und bei manchen war dann irgendwie so die Pappe schon so an der Seite abgeblättert, dass ich gedacht habe, okay, jetzt brauchst du eine bessere Variante und dann bin ich sehr lange um diese Acryl-Token rumgeschlichen, weil die kosten ja mehr als das gesamte Spiel neu. Dann dachte ich, vielleicht kaufe ich mir einfach das Spiel neu, aber mit diesen Acryl-Tokens in dem Beutel ist es nochmal ein Aufwerten und dann ist die Haptik auch eine tolle, also ich kann das nur empfehlen, spiele ich jederzeit mit. So geil, schön. Platz 8.
Hier kann ich mir auch gut vorstellen, dass dir das noch den dritten Punkt in unserem Hitstar-Spiel bestätigt, denn das kannst du bestimmt noch richtig einordnen.
Ja, da bin ich ziemlich sicher, das war ganz am Anfang, das war vielleicht das zweite oder das dritte Spiel. Also ich weiß, das erste war Kitchen Rush, das weiß ich noch. Und dann kam, glaube ich, relativ bald Quacksalber von Quedlinburg.
Ja, relativ bald, heißt eine Woche später kam dann die Quacksalber von Quedlinburg. Okay, also das war nämlich das Sonntagsfrühstück Nummer 2, da hast du völlig recht. Und das bringt dir dann den dritten Punkt mit den Quacksalbern. Ja, und genauso viele Punkte wie die Quacksalber, nämlich auch 44, dafür aber zweimal häufiger genannt, insgesamt 9-mal, ist jetzt so ein Spiel, das sich wieder, finde ich, sehr gut einreiht in Azul und Just One, die wir eben so hatten. Nennen Sie einen beliebten Spiel des Jahres Klassiker der letzten 10 Jahre. Da, finde ich, ist es dann auch nicht weit bis zu Cascadia, was unser 7. Platz ist mit 44 Punkten. Cascadia.
Ja, Cascadia ist ein super Spiel, ist ein tolles Plättchenlegespiel. Ich habe es damals, als es rauskam, ein bisschen häufiger gespielt als jetzt zuletzt. Also tatsächlich habe ich es jetzt länger auch nicht mehr gespielt, aber es ist natürlich ein super Spiel und diese zwei Ebenen, die hier zusammenkommen, ne? Einmal die Plättchen legen und dann auch diese Tiere darauf anpuzzeln, das war finde ich, ist wirklich eine schöne und reizvolle Aufgabe. Jetzt erscheint ja eine neue Erweiterung dieses Jahr. Es gab ja schon die wie hießen die Landmarks, glaube ich, Erweiterung. Und jetzt kommt dieses Jahr bei Cosmos noch die Alpinen Seen oder so heißt die, glaube ich. Auf die freue ich mich auch sehr. Und Cascadia ist, glaube ich, so ein sehr robustes Spiel. Das ist ja 2022 Spiel des Jahres geworden. Und ich habe das wirklich regelmäßig gespielt damals. Und frag mich, warum es jetzt seit bestimmt 2 Jahren nicht mehr auf dem Tisch hatte und glaube, ich habe mal Lust, das wieder mitzuspielen.
Ja, da könntest du mich bestimmt auch zu begeistern, vielleicht irgendeine neuere Version mal mitzuspielen, denn ich muss zugeben, ich habe nach dem Originalspiel gar keine Variante davon jemals gespielt, weil sie mich auch nicht mehr so interessiert haben. Ich weiß doch, Cascadia damals war auch so ein Titel, wo sich so im Vorfeld schon alle einig waren, das wird Safe-Spiel des Jahres. Und so ist es dann auch gekommen. Und für mich war das damals auch völlig offensichtlich. Ich glaube, heute würde ich das definitiv nicht mehr so sehen, hauptsächlich, weil dieses cozy Natur-Legespiel-Thema, das ist für mich doch schon ziemlich ausgelutscht über die letzten Jahre. Das haben dann so viele kopiert, dass, obwohl ich Legespiele wirklich liebe, da jetzt auch jetzt gerade aktuell in den Messevorschauen neue Titel angekündigt werden und dann wieder so ein Naturlegespiel. Und ich denke mir, boah, das hatten wir jetzt wirklich schon so oft in letzter Zeit. Das war bei Cascadia alles noch nicht so. Fand ich damals auch wirklich cool. Ich hatte da aber nie so das Bedürfnis, da jetzt mal noch die nächste Version und jetzt den Spin-off auszuprobieren. Ich war mir auch nicht so sicher. Ich meine, gut, sie werden sich verkaufen, sonst wird es nicht, sonst kommen da nicht immer neue Versionen draus. Aber nimmst du das als so ein, nicht als ein beliebtes Spiel, sondern wirklich als ein beliebtes Franchise war, wo die Leute auch immer gerne diese Spin-offs ausprobieren und darauf auch heiß sind?
Ja, so viele Spin-offs gibt's ja noch nicht, ne? Also ich weiß, der Fabian Ermantraut ist der liebt es heiß und innig und der freut sich schon auf diese Erweiterung. Alpine Seen heißt die, glaube ich, vielleicht auch anders, aber so.
Naja, dann gibt's doch das Junior und die Roland Rides, gab's doch auch.
Ja gut, diese Roland Rides, die waren ja wirklich komplette Grütze. Die waren richtig schlimm. Und das Junior, das habe ich nie gespielt, das soll aber auch ganz gut sein. Ob das jetzt ein beliebtes Franchise ist, weiß ich nicht, aber es surft, glaube ich, schon auf so einer Welle, dass man sagt, ach, Cascadia, das hat doch immer Spaß gemacht, da gucken wir uns mal an, was da noch so kommt. Ob das jetzt ein Riesen-Franchise wird, weiß ich nicht. Also diese Roland Rides, die haben dann schon wieder mir gezeigt, naja, da wird natürlich die Kuh gemolken, solange sie Milch gibt und die Milch war halt sauer, also sehr sauer. Und deswegen kann man jetzt nicht kritiklos alles davon spielen, was da kommt. Aber dieses klassische Cascadia mit der Erweiterung, das macht durchaus viel Freude. Und bei der Junior-Erweiterung habe ich auch viel Gutes gehört. War das nicht sogar nominiert zum Kinderspiel des Jahres, das Cascadia Junior?
Das kann sein, aber das glaubt man in den letzten Jahren immer bei diesen Kinder-Spin-off-Varianten, weil das so oft vorkam. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war.
Zweifelsfall hat es den Deutschen Spielepreis gewonnen, weil das immer so eine Ablegervariante von das einem bestimmt, größeren ja. Zurück, genau. Ja. Ja, und bei Cascadia, wenn du mich jetzt gleich fragst, wann war denn das, muss ich jetzt gucken, also nicht gucken, weil ich habe die Liste zu, aber überlegen. Ich weiß nämlich, 2023 vor der Spiel des Jahres-Verleihung habe ich die 3 Wochen vor dieser Verleihung die 3 nominierten Titel und den Siegertitel vorgestellt. Also hatte ich Scout, Top 10 und Cascadia direkt hintereinander, sozusagen als Countdown bis zur Spiel des Jahres-Verleihung. Das war im Sommer 23. So, und wenn wir im November 22 begonnen haben und Rajas of the Ganges war Nummer 29, dann müsste ich jetzt mal scharf rechnen.
Dann dürfte danach hätten das wir dann Just One bei der 85.
Das kommt auf jeden Fall vor Just One, logisch. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht mich komplett falsch überschlage, müsste es so knapp nach Rajas of the Ganges kommen.
Das hast du sehr gut eruiert. Das stimmt nämlich. Cascadia war das Sonntagsfrühstück Nummer 37.
Oh, knapp.
Und bisher hast du eine sehr gute Statistik. 4 von 4, aber es wird natürlich auch immer schwieriger. Mal gucken.
Schwieriger.
Sicher, du da gleich noch bist. Jetzt haben wir nämlich wieder einen Gleichstand. Die nächsten beiden Spieler auf der Liste haben jeweils 51 Punkte. Und hier ist die Differenz zwischen den Nennungen sogar noch größer. Das Spiel, das dann gleich erst kommt, auf Platz 5 hat 9 Nennungen. Das Spiel auf Platz 6 jetzt nur 6 Nennungen. Da musste ich nochmal nachrechnen. Ich dachte, kann das sein? 51 Punkte bei 6 Nennungen? War aber tatsächlich so. Also das Spiel ist, ich habe nochmal nachguckt, bei den 6 Leuten, die es genannt hat, 2-mal auf Platz 1, dann noch 3-mal in den Top 3 und nur 1-mal so im Mittelfeld. Und da muss ich sagen, also dass dieses Spiel in den Top 10 gelandet ist, das ist für mich eigentlich die größte Überraschung. Ich weiß schon, dass es sich durchaus einiger Beliebtheit erfreut, weil es immer mal wieder kommt. Übrigens auch vor kurzem in einer Neuauflage. Aber dass das so viele andere beliebte Klassiker übertrumpft, hätte ich bei Las Vegas wirklich nicht gedacht. Und das ist nämlich auf dem 6. Platz gelandet. Ein ursprünglich Alea-Spiel, was im Hause Ravensburger eigentlich immer geblieben ist und jetzt auch zuletzt, glaube ich, dann war es zuletzt losgelöst von Alea? Ich glaube, es war dann nur noch
Ravensburger. Ja, es war nur bei Ravensburger, losgelöst von Alea, ja.
Ja, genau.
Krass, das überrascht mich jetzt auch, dass das Platz 6 ist, Las Vegas. Also ist ein cooles Zockerspiel, ist Push Your Luck, hat ein bisschen Taktik, welche Würfel setze ich wo ein, auf was setze ich jetzt hier. Ich finde, es ist ein sensationelles Zockerspiel, aber dass es so weit oben ist, hätte ich wirklich nicht gedacht. Das könnte aber auch ein bisschen dafür sprechen, dass wir ja hier jetzt auch, ich sag mal, Leute aus der Bubble gefragt haben, mehrheitlich. Ne? Also das sind ja alles Leute, die irgendwie auch im Bereich Spielen schon ein bisschen tiefer im Thema drin sind. Das würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich da mal eine Umfrage mache unter 1000 Gelegenheitsspielenden, wird es wahrscheinlich nicht so oft genannt. Aber es ist auf jeden Fall ein, glaube ich, in der Szene sehr beliebtes Spiel. Und ich habe ja bei Las Vegas diese Alea-Variante gar nicht so sehr gemocht. Die war auch nicht so hübsch, fand ich. Und ich fand das auch für 50 Euro in dieser Alea-Reihe. Ich bin da regelmäßig drumherum geschlichen, wenn ich im Spieleladen war und habe gedacht so, nee, das kaufst du dir jetzt nicht für 50 Euro. Das ist ein Würfelzockspiel, da gebe ich keine 50 Euro für aus. Dann habe ich mir bei eBay Kleinanzeigen gebraucht für 20 Euro oder so die ganz alte Las Vegas-Variante geholt, die sogar noch unausgepöppelt war, also nicht mehr original verpackt, aber eben trotzdem noch unbenutzt. Und 4 Wochen später kam dann irgendwie die Neuauflage. Das heißt, ich habe jetzt sogar beide Las Vegas-Varianten hier im Schrank. Bei der neuen ist sogar dieser einarmige Bandit als kleine Erweiterung noch mit drin. Ein, zwei kleine Extras. Und ja, ich finde, das ist einer, ist ja von Rüdiger Dorn und da durchaus einer der Titel von Rüdiger Dorn, der ja sehr produktiv war, die mir mit am besten gefallen. Ich habe von ihm doch 2, 3 Spiele auch in meinen Sonntagsfrühstücken schon gehabt. Und Las Vegas ist ein Titel, den ich sehr gerne spiele, dass der in den Top 10 überhaupt ist und auch auf Platz 6 überrascht mich. Aber es ist durchaus ja ein in der Szene, glaube ich, sehr beliebtes und populäres Würfelspiel.
Dem müsste ich wirklich nochmal eine Chance geben. Also Las Vegas, oder damals hieß es ja noch nur Vegas, war ja damals nominiert für das Spiel des Jahres 2012. Und das war so die Anfangszeit, wo ich auch gerade mit dem Podcasten angefangen habe. Und ich weiß, der erste Podcast, den ich ja gemacht habe, war ja damals für Spielkult. Und da haben wir auch so einen typischen nominierten Podcast gemacht. Was wird Spiel des Jahres? Damals waren Kingdom Builder, Eselsbrücke und Vegas nominiert. Und wir haben uns zu dritt unterhalten. Ich mit Jens und Marcel. Liebe Grüße an die beiden. Beide schon lange nicht mehr in der Brettspielszene aktiv. Also spielen, glaube ich, schon beide immer noch Brettspiele. Aber sind jetzt keine Podcaster mehr oder ähnliches. Und da weiß ich noch, dass, also auf jeden Fall ich zu Vegas. Ich glaube, die anderen beiden waren ähnlicher Meinung, dass wir alle Vegas richtig enttäuschend fanden als nominierten Titel. Ich weiß noch, dass ich das damals so simpel und auch, ich hatte oft das Gefühl, ich werde irgendwie hier gespielt und treffe gar nicht so wirkliche Entscheidungen, wohin ich jetzt meine Würfel lege, weil ich doch sowieso immer das wähle, wovon ich die meisten Zahlen gewürfelt habe. Also das war mir wirklich damals viel zu banal. Hat mir nicht gefallen, gerade auch für einen Alea-Titel. Ich war so ein riesen Alea-Fanboy, mir jedes neue Alea-Spiel safe sofort gekauft, sobald es das gab. Und dann von Vegas war ich wirklich, ja, das hat mich nicht überzeugt. Jetzt zurückblicken müsste man sagen, vielleicht wäre es die bessere Wahl gewesen als Kingdom Builder. Ich meine, heute, ja, wobei sehe ich beides als durchaus beliebte Titel, aber beide, die vielleicht jetzt nicht in die Top 10 der größten Spiel des Jahres Titel aller Zeit gekommen wären und Eselsbrücke wahrscheinlich sowieso nicht, obwohl auch das wirklich ein schönes Spiel war. Vielleicht gab es dann einfach in dem Jahr keinen besseren Titel. Aber Vegas, ich meine, wenn das jetzt mal einer von euch dabei hätte oder hier so im Pub oder so, wäre das ja auch ein super Zockerspiel vorhin, dem müsste ich wirklich mal wieder eine Chance geben und sagen, komm, jetzt nach 14 Jahren, ich glaube zwischendurch habe ich es 1, 2 Mal vielleicht noch gespielt, aber wirklich kaum, dem muss ich vielleicht doch mal wieder eine Chance geben.
Ja, ich finde Vegas, also es ist cool, weil das holt alle Leute ab und dieses Casino-Feeling und dieses Zocken und auch im Geldspielen, da ist ja Spielgeld drin, so, ne? Das sind schon so Dinge, die finde ich cool. Also so eine Haptik mit Spielgeld zu hantieren und dann zu sagen, okay, was verdiene ich hier, was setze ich jetzt worauf? Und ich habe da wirklich eine lustige Geschichte zu. Ich habe das Spiel gespielt bei einem öffentlichen Spieletreff. Da war ich eingeladen bei Nettspiel in, ich glaube, Bad Kreuznach. Nehmt mir es bitte nicht übel, wenn ich jetzt gerade die Stadt verwechsle. Da wurde ich eingeladen, dort ein Pubquiz zu moderieren von denen und vom Uli, also liebe Grüße an den Uli. Und es war ein wunderbarer Abend. Die waren sowas von herzlich, sowas von gastfreundlich. Und dann hatten wir einen ganz, ganz, ganz tollen Abend mit ganz viel Herzlichkeit und ganz tollen Menschen. Und dann saßen wir so am Tisch bei einem Italiener. Und dann haben wir irgendwie angefangen, Las Vegas zu spielen. Und dann kam das Essen. Und dann hatten wir alle irgendwie, keine Ahnung, Spaghetti mit Tomatensauce und Pizza und keine Ahnung was. Und dann sag ich, gut, dann räumen wir das Spiel jetzt mal zur Seite. Und dann sagte der Besitzer des Spiels, nee, das können wir ruhig beim Essen spielen. Und ich bin da fast gestorben, weil das war ein Spiel, was zu dem Zeitpunkt out of print war.
Ich habe schon Gänsehaut jetzt beim Erzählen gerade von dir.
Wirklich. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt out of print. Und das ist ja dann so ein Spiel, wo du auch eben dauernd über den Tisch langst und deine Würfel irgendwo platzierst oder Spielgeld dann dahin legst oder dir wegnimmst oder so. Und dann haben die Leute ihre Arme dauernd an ihren Weingläsern vorbei jongliert und haben dabei Spaghetti mit Tomatensauce gegessen. Ich dachte so, ey, jetzt hör doch mal auf. Das geht doch so schnell, dass jetzt ein Tomatensoßenspritzer auf diesem Out-of-Print-Spiel landet oder so. Und der Besitzer war da total cool und sagt, nee, Spiele sind dafür da, dass sie gespielt werden. Ist auch jetzt kein nennenswerter Unfall passiert. Also ist jetzt nichts umgekippt. Ich glaube, da gibt es ja andere Leute, die auf neue Spiele mal ein Glas Wasser schütten, Chris, ne? Naja, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Ich auch nicht mehr. Und da bin ich 1000 Tode gestorben, aber ich fand es eben auch schön zu sehen, dass nicht alle so panisch und manisch und kompliziert sind wie ich, was Spiele angeht, sondern man einfach sagt, komm, iss ruhig deine Pizza dabei und deine Spaghetti und wenn dann ein Glas Rotwein ist, ist auch kein Problem. Es ist ein Spiel, das soll gespielt werden. Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung, da würde ich mir manchmal mehr Gleichmut und Gelassenheit wünschen. Aber ja, das war meine Las Vegas-Erfahrung. Und deswegen weiß ich es auch noch, wann ich es aufgenommen habe. Weil dieser Spieleabend war letztes Jahr im Dezember, glaube ich, oder vielleicht Januar, vielleicht war es auch Januar. Und aufgenommen habe ich es dieses Jahr, ich würde behaupten, im Februar. Also es müsste noch Winter gewesen sein, Januar oder Februar müsste ich es aufgenommen haben. Vielleicht März, vielleicht fast März, Anfang März oder so, aber deswegen ist es auf jeden Fall zwischen Just One und Azul. Müsste aber auf jeden Fall im ersten Quartal 26 gewesen sein. Das habe ich nämlich in einem Hotelzimmer aufgenommen, während ich bei der Lano-Con vom Johannes Wolf war, von dem Wunderbaren. Da war ich auf einer Brettspiel-Convention und habe dann abends im Hotelzimmer das Sonntagsfrühstück aufgenommen und das war nämlich eben Las Vegas, das weiß ich noch.
Da kannst du dich gut erinnern, das ist vollkommen richtig. Las Vegas war das Sonntagsfrühstück Nummer 173 und damit, ja, gut 22 Titel vor Azul. Und das bringt dir den 5. Punkt, 5 von 5, nicht schlecht. Jetzt frage ich mal zwischenstandsmäßig, wir haben jetzt die unteren 5, wie viele von denen hast du denn auch in den Top 10 gesehen? Wie viele Überschneidungen hast du bisher mit deinem Bullshit-Bingo?
Zwei, Just One und Azul, habe ich gedacht, könnten reinpacken. Und bei Quacksalber war ich unsicher, die habe ich nicht in meinen Top 10, weil ich nicht gewusst habe, ob die Leute das so sehr mögen, wie ich es mag. Aber Just One und Azul habe ich immerhin drin gesehen, aber ich habe beide höher gesehen. Ich habe Just One tatsächlich auf Platz 3 gesehen in meiner Liste, weil ich dachte, das wäre eben doch ein bisschen populärer. Und Azul habe ich hier auf Platz 7.
Ich bin mal gespannt, ob du den nächsten Titel in deine Top 10 gesetzt hast. Da war ich nämlich auch überrascht, dass es in die Top 10 so weit vorgedrungen ist. Ich hätte schon gedacht, ja, ist ein beliebtes Spiel, aber ich hätte gedacht, für die Top 10 reicht es wahrscheinlich nicht ganz. Dem ist aber nicht so. Ebenso wie Las Vegas 51 Punkte, aber mit 9 Nennungen im Vergleich zu den 6 von Vegas ist es dann also die höhere Position geworden. Und somit ist auf Platz 5 Flip 7 gelandet. Nominiert zum Spiel des Jahres im letzten Jahr. Wir haben es ja eben schon kurz angesprochen. Ein wirklich einfaches Push-Your-Luck-Spiel, was jetzt für die kurze Zeit schon 2 Erweiterungen bekommen hat. Oder ist die zweite schon erschienen? Ja, ist schon erschienen, oder?
Die kommt jetzt
oder
bei Cosmos, diese ganz schön fies oder so, wie die heißt.
Genau. Ne? Nicht wirklich Erweiterung, sondern eher Spin-Off-Spiel, könnte man sagen. Genau, ja. Ja, aber auch scheinbar in der Szene ein ziemlicher Ankommer, denn es wurde ja 9-mal genannt, Flip 7.
Ja, Flip 7, ich liebe das. Ich könnte mir vorstellen, dass alle anonymen Ludoholiker, die sich gemeldet haben, das ganz oben in ihrer Liste hatten, um den Olli zu ärgern. Der hasst dieses Spiel nämlich abgrundtief und sagt, das ist doch gar kein Spiel, da passiert ja gar nichts. Und ich weiß auch, der Moritz Melem, wenn er das jetzt hört, wird sich die Haare raufen und auswandern, weil er findet Flip 7 auch ganz furchtbar. Was ich an Flip 7 wirklich gerne mag, und ich fand, es war kein... Also aus bestimmten Gründen finde ich es keinen so guten Spiel des Jahres Kandidaten und aus anderen Gründen finde ich es einen sehr guten Spiel des Jahres nominierten Kandidaten, weil ein nominiertes Spiel könnte ja auch gewinnen, ne, theoretisch. Und ich finde Flip 7 als Spiel des Jahres, das hätte mir, glaube ich, nicht so gefallen, aber als nominierten Titel, ich kann nachvollziehen, das ist halt einfach wahnsinnig niedrigschwellig, ne, und es ist nah dran an man trifft ja keine vernünftige Entscheidung. Man trifft aber eben doch eine. Und bei dieser Entscheidung muss man dann auch noch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen abschätzen und eben wieder zocken und push your luck. Und das scheint hier also in dieser Liste ein beliebter Mechanismus zu sein. Das ist jetzt, glaube ich, der dritte push your luck Titel innerhalb der ersten 6 genannten Titel. Also scheint es ein Mechanismus zu sein, der doch sich in dieser Spielerschaft hier oder zumindest bei allen, die abgestimmt haben, einer schönen Beliebtheit erfreut. Vor diesem ganz schönen fies Flip 7, da bin ich sehr gespannt, da habe ich noch gar nicht so viel Gutes gehört von denen, die das gespielt haben, weil die gesagt haben, das wird dann wirklich unangemessen fies und macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Bei Flip 7 gefällt mir die Leichtigkeit. Ich entscheide einfach nur, will ich eine Karte oder will ich keine, und dann wird die aufgedeckt und dann habe ich halt Punkte oder ich kann irgendwas machen oder ich bin halt raus. Und das kann man Leuten erklären, während man die erste Runde spielt. Ich lege jedem eine Karte vorne hin und sage, so, jetzt bist du wieder dran, Chris, jetzt darfst du dich entscheiden und diese Kriterien kannst du einbeziehen für deine Entscheidung. Willst du noch eine Karte, ja oder nein? Und das finde ich eben cool bei dem Spiel, dass man es beim Spielen erklären kann und dass man sehr schnell mit Leuten das Spiel spielt und die das sofort verstehen und sofort beherrschen. Und das ist wieder so ein Kandidat für total leicht zugänglich, funktioniert und ja, gefällt mir deswegen auch sehr, sehr gut. Ich bin ganz froh, dass es nicht Spiel des Jahres geworden ist. Da wäre es mir vielleicht doch ein bisschen zu seicht gewesen, aber ich sehe total die Stärken und die Qualität in diesem Spiel.
Ja, mag sein. Also ich weiß noch, letztes Jahr, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht nur Flip 7, sondern die gesamte Spiel des Jahres Nominierung in meine persönliche Flop-Liste gepackt habe. Da war ich von allen Titeln eher enttäuscht. Flip 7, ich weiß noch, ich habe es gespielt, gar nicht so häufig und dachte mir so, okay, das ist jetzt wirklich sehr simpel. Push Your Luck mag ich ja eigentlich gerne. Ich fand das Spiel jetzt per se auch nicht schlecht, aber für eine Nominierung war es mir persönlich dann doch nicht besonders genug. Und vor allem, ich meine, vielleicht liege ich da auch falsch und habe das mittlerweile falsch erklärt, aber ich war immer der Meinung, ein Push-Your-Luck-Spiel, was mir eine Versicherung anbietet, also eine Karte, womit mir safe nichts passieren kann, halte ich einfach für broken, ehrlich gesagt. Diese Second Chance hieß ja, glaube ich, das war in den Partien, die ich gespielt habe, dachte ich, was hat diese Karte hier drin zu suchen? Sowas gab's, darf es nicht geben in einem Push-Your-Luck-Spiel. Aber gut, das mag sicherlich auch nur meine Sichtweise sein. Viele sehen es ja scheinbar anders und mögen das wirklich gerne. Ich habe es dann nach ein paar Partien nicht mehr gespielt, ist jetzt schon was länger her. Und die beiden Iterationen interessieren mich auch null, muss ich zugeben. Du hast das zweite dann aber schon gespielt. Wie hat dir das gefallen?
Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe nur davon gehört, von einigen, die das schon gespielt haben. Es gibt ja so eine Grinch-Variante noch und so, die habe ich nicht gespielt. Und jetzt kommt dieses Flip 7 with a Vengeance. Und das heißt auf Deutsch, glaube ich, voll fies oder so. Das kommt jetzt im Herbst erst bei Cosmos oder im Spätsommer.
Ach so, ich dachte, das voll fies wäre jetzt schon das dritte. Ach, das heißt, das ist eigentlich erst das zweite.
Das ist das zweite, was auf Deutsch erschienen ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, diese Grinch-Variante, ob die nur eine Gestaltung ist oder ob die wirklich ein eigenständiges Spiel ist mit irgendwelchen neuen Varianten oder ob es einfach nur sozusagen eine Lizenz ist. Und dieses Flip 7 voll fies ist, glaube ich, dann die eigenständige Spielvariante mit fieseren Karten, wo man auch Karten klauen kann, glaube ich, oder irgendwie so Sachen. Aber das habe ich noch nicht gespielt. Das kommt jetzt erst bei Cosmos. Ich glaube, angekündigt war es für August. Es wird aber, glaube ich, eher September oder Oktober.
Ach guck mal, dann habe ich das auch gesehen, was auch zeugt davon, wie sehr ich mich mit dieser Reihe beschäftige. Aber gut.
Aber es gibt jetzt bei Flip 7 ist jetzt ein Teil bei einer großen deutschen Fastfood-Kette oder nicht deutschen, amerikanischen Fastfood-Kette, hat der Cosmos Verlag eine Kooperation. Das heißt, in Happy Meals findet sich jetzt immer ein Cosmos-Spiel und zwar ein vollwertiges, glaube ich. Also Ubongo Kids, glaube ich, oder Ubongo Duell oder so und Flip 7 und irgendein 3-Fragezeichen Spurenbuch oder so. Also da ist jetzt tatsächlich in einem Happy Meal ein vollständiges Cosmos-Spiel mit dabei und das werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Ich muss es vielleicht gar nicht essen, aber ich habe auf jeden Fall Bock, mal zu gucken, wie das dann da aufbereitet ist. Das finde ich schon eine coole Kooperation, ehrlicherweise.
Ja, witzig. Ich meine, gab es ja früher eigentlich oft, dass so MB-Klassiker oft so im Happy Meal drin waren, in so einer Mini-Version. Aber mit Cosmos habe ich nicht mitbekommen. Cool. Muss ich mir mal angucken, was es da so gibt.
Für mein Quiz dienstags recherchiert, McDonald's ist tatsächlich der weltweit größte Vertrieb für Spielzeuge. Also nicht Spielwaren im Sinne von Brettspiele, sondern für Spielzeuge, weil die natürlich diese ganzen Happy Meals weltweit anbieten. Und das ist der größte Vertriebskanal für Spielzeuge. Und da sind eben jetzt aber mitunter auch so Spielwaren mit drin und eben bei den aktuellen Happy Meals einige Cosmos-Titel.
Ja, sehr schön. Schöner Fun-Fact. Gut, Frederik, jetzt wird's langsam kniffliger. Kannst du denn auch Flip 7 noch richtig in deine Timeline, die bisher noch makellos ist, kannst du es da einordnen?
Also, ich müsste mal überlegen. Also, Flip 7, also ich bin sehr sicher, dass das zwischen Just One und Las Vegas erschienen ist, weil Las Vegas war dieses Frühjahr. Und es müsste vielleicht sogar ein knappes Jährchen davor gewesen sein, in etwa. Also früher 25. Weil es ist ja dann 25 zum Spiel des Jahres geworden, zum Spiel des Jahres nominiert gewesen. Es ist nicht Spiel des Jahres geworden, aber es ist nominiert gewesen. Und ich habe es dann so rund um die Messe kennengelernt, dann kam irgendwann die deutsche Version. Also ich würde sagen, das habe ich vielleicht so im Winter 24, früher 25 aufgenommen und somit ist es also zwischen Just One und Las Vegas. Also wahrscheinlich sogar ein knappes Jahr vor Las Vegas.
Ja, da hast du völlig recht. Es ist ziemlich in der Mitte von den beiden. Sonntagsfrühstück Nummer 126. Das ist dein sechster Punkt. Sehr gut. Und wir gehen weiter zum vierten Platz. Wir hatten jetzt gerade zweimal 51 Punkte. Platz 4 ist jetzt mit 54 Punkten etwas besser gelistet, aber auch ziemlich verdient auf Platz 4, sage ich mal. Die Top 3 haben dann wirklich einen relativ großen Punkteabstand jeweils. Platz 4 hat es dann wirklich ganz knapp noch auf den vierten Platz geschafft, ebenfalls mit 9 Nennungen, ist eigentlich ebenfalls wieder ein Spiel, wo ich auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass es in die Top 10 schafft und erst recht nicht in die Top 5. Ich weiß, als es erschienen ist vor einigen Jahren, war das sehr beliebt, aber in den letzten Jahren, dass das immer noch viele regelmäßig spielen, hatte ich nicht unbedingt so wahrgenommen. Vielleicht hast du es aber auch anders gesehen, denn Fantastische Reiche ist auf dem vierten Platz gelandet mit 54 Punkten. Ist das für dich auch so eine Überraschung wie für mich?
Ja, das ist eine totale Überraschung. Ich liebe Fantastische Reiche. Das ist ein Kennerspiel, das war nominiert zum Kennerspiel des Jahres, vielleicht 22? War das 2022 nominiert oder 21? Naja, also jedenfalls eine Kennerspiel-Nominierung. Insofern zeigt die Liste auch wieder, wir haben Leute aus der Brettspiel-Bubble gefragt natürlich und jetzt nicht hier wie beim Familienduell, wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt. Aber Fantastische Reiche ist ein Spiel, das auch bei mir regelmäßig immer noch mal auf den Tisch kommt. Jetzt vielleicht nicht monatlich, aber doch so einmal im Quartal vielleicht kommt das in irgendeiner Konstellation hier noch mal auf den Tisch als Absacker. Und ich finde das wirklich ein tolles Spiel, dieses Optimieren der eigenen Handkarten, dieses Gucken, worauf spiele ich jetzt, welche Punkte erziele ich womit, worauf verzichte ich vielleicht mal, wo zocke ich ein bisschen. Das ist ja so ein Element, was bei Fantastische Reiche wirklich jedem Spaß macht. Und dadurch, dass du eben ein sehr eingeschränktes Set an Karten hast, die du dann irgendwann kennst, kannst du so ein bisschen eine Einschätzung treffen, was lohnt sich jetzt, was lohnt sich nicht. Und für mich überraschend, dass es überhaupt in den Top Ten ist, hätte ich nicht mit gerechnet, aber freue mich umso mehr, dass es das gepackt hat.
Ja. Ich will gar nicht jetzt bei allen Titeln immer so der miese Peter sein. Ich muss aber auch sagen,
das Fantastische Reiche ist eine Rolle.
Ja, ich merke das schon. Dass das bei mir persönlich nie so gezündet hat, habe ich, glaube ich, auch nie besessen tatsächlich. Ich habe es ein, zwei Mal mitgespielt am Anfang und dann dachte ich so, ja, ist okay, aber brauche ich nicht für mich. Mir gefällt das immer, wenn so Kartensynergien, wenn die Teile eines größeren Brettspiels sind, dass es in dem Spiel nur darum geht, konnte ich schon anerkennen als eine coole Idee, was es so auch noch nicht gab, aber hat mich persönlich einfach nicht so krass abgeholt, dass es zu einem meiner persönlichen Favorites wurde. Würde ich aber durchaus mal wieder mitspielen, habe ich wirklich schon super lange nicht mehr gespielt. Fantastische Reiche, so in deinen Spielrunden, ist das da ein Dauerbrenner? Hast du es als solches wahrgenommen, auch heute noch?
Also damals auf jeden Fall gab es ja noch diese Iterationen mit diese Star Trek Missions oder wie die hießen bei Strohmann auch. Jetzt kommt noch eine, dann gab es eine Marvel-Variante, glaube ich, nochmal. Und jetzt kommt so eine mit Göttern, die kommt jetzt irgendwie zur Messe raus. Also es scheint ein Spielprinzip zu sein, das dann durchaus verschiedene Franchises oder Markenwelten nochmal durchläuft. In meinen Runden war das damals, also eben so 2021, 22, 20, so in dem Zeitraum war das extrem populär. Meine Karten sind auch total abgegrabbelt. Aber wie gesagt, es kommt jetzt seltener auf den Tisch. Klar, durch die Rezensententätigkeit spiele ich auch tendenziell eher aktuelle Spiele. Aber wie gesagt, so einmal im Quartal oder so kommt das bei mir auch noch auf den Tisch, dass wir sagen, komm, zum Absacker spielen wir das noch. Und ja, jetzt wo du es gerade sagst, habe ich schon wieder Lust, das mal zu spielen.
Vielleicht muss es auch gar nicht heutzutage noch so ein Dauerbrenner sein, um ihm immer noch eine gute Punktzahl zu geben. Ich meine, man kann sich ja auch daran erinnern, wie cool man das damals fand. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf meine Top Ten schiele, da habe ich zum Beispiel jetzt mal ein anderes Beispiel, Klong Legacy, habe ich da relativ gut bewertet, habe ich glaube ich auf Platz 5 gepackt. Obwohl ich sagen muss, ich kann dir heute nichts mehr darüber sagen. Ich habe alles komplett vergessen, wie eigentlich nahezu bei allen Legacy-Spielen, die ich gespielt habe, weil sie halt eben so abgeschlossen sind. Und wenn sie dann nicht immer wieder gespielt werden, dann verbleicht bei mir die Erinnerung daran. Und ich kann dir nichts mehr heute über Klong Legacy sagen, aber ich weiß noch, dass ich das damals so cool fand. Ich meine, ich mag Klong generell gerne, aber ich glaube, das habe ich auch damals als vielleicht das coolste Legacy-Spiel abgespeichert, das ich überhaupt gespielt habe. Und deswegen dachte ich mir auch so, als ich meine Top Ten erstellt habe, naja gut, nur weil du dich jetzt nicht mehr dran erinnerst, darfst du das nicht außen vor lassen. Ich weiß, dass ich das damals geliebt habe. Und ich meine, so kann es ja auch bei anderen Spielen gehen. Wenn man sagt, okay, heute spiele ich es vielleicht nicht mehr so oft, aber damals war ich davon so krass geflasht, deswegen gebe ich dem eine gute Platzierung. Ist ja auch völlig möglich oder legitim.
Ja, und es ist ja, also Spiele haben ja so ihre Zeit, ne? Und dann kommen zwischendurch eben ganz viele neue Spiele, auch sowas wie Scout. Das habe ich damals hoch und runter gespielt, das habe ich jetzt ewig nicht mehr gespielt, weil es jetzt auch ganz viele Varianten von diesen Spielen gibt. Und das heißt aber ja nicht, dass es nicht trotzdem nach wie vor ein tolles Spiel ist, was man gerne spielt. Und vielleicht haben jetzt diejenigen, die es bewertet haben, die kommen alle aus der Brettspielbubble auch so ein bisschen den Nimbus, den Namen, den Ruf oder auch so die eigene Spielerfahrung damit bewertet und gar nicht so sehr, dass es jetzt heute noch regelmäßig auf den Tisch kommt. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob das bei vielen Leuten noch so richtig populär ist. Keine Ahnung.
Gut, dürfen uns ja gerne die Zuhörer in die Kommentare schreiben oder dir sonst mitteilen, wie häufig sie noch Fantastische Reiche spielen. Ich mag mir da kein Urteil anmaßen. Aber natürlich will ich von dir jetzt wieder wissen, Frederik, wann hast du das denn vorgestellt?
Ziemlich am Anfang, weil also der Podcast, also erste Sonntagsfrühstück ist ja im November 22 erschienen, das sagtest du ja vorhin. Und ich bin relativ sicher, dass ich das noch so unter dem Eindruck aufgenommen habe, der Zeit, in der ich das Spiel häufiger gespielt habe. Also es müsste doch recht am Anfang gewesen sein, vielleicht irgendwie sowas in den 20ern oder 25ern, also somit noch vor Cascadia.
Aber nach den Quacksalbern, würdest du sagen?
Definitiv, ja gut, Platz 1 war Kitchen Rush, 2 waren die Quacksalber, dann muss es danach kommen.
Da hast du mal wieder völlig recht. Du hast das alles noch sehr gut auf der Kette. Ich bin wirklich beeindruckt. Fantastische Reiche war das Sonntagsfrühstück Nummer 19. Und das bringt dir somit den 7. Punkt von 7.
Ich weiß bei ganz vielen Spielen noch, wo ich das aufgenommen habe tatsächlich. Und die Fantastischen Reiche, da habe ich noch ein bisschen experimentiert, auch mit dem Klang, mit dem Ton. Da hatte ich noch nicht diese Podcast-Ausrüstung wie jetzt. Und da habe ich mit so einem Aufsteckmikro an meinem Handy im Schlafzimmer gesessen und habe mir mit Kissen so eine kleine Mauer gebaut, dass ich dann eben nicht den Hall, weil ich habe eine Altbauwohnung, das heißt, ich habe sehr viel Hall in den Räumlichkeiten und wenn ich dann nicht hier über dieses Mikro aufnehme, dann habe ich den und da habe ich ein bisschen experimentiert, ob das nicht geht, wenn ich so in Kissen reinspreche, turns out, geht mittlerweile besser, damals noch nicht so.
Sehr schön. Jetzt steigen wir in die Top Ten und ich habe es eben schon gesagt, die Top Ten sind wirklich ein sehr verdientes Treppchen, denn da war es jetzt auch nicht mehr knapp mit den Punktzahlen. Wir hatten jetzt die Plätze 10 bis 4, lagen in der Spanne von 40 bis 54 Punkte und jetzt Platz 3 hat 87 Punkte, also schon mal einen ordentlichen Abstand, wurde auch 12-mal genannt und es ist ein Spiel, über das wir schon mal gemeinsam gepodcastet haben, Frederik, nämlich als ich das letzte Mal hier im Sonntagsfrühstück zu Gast war. Das ist nämlich, und das hat mich sehr gefreut, denn ich kann sagen, das ist auch meine persönliche Nummer 1 gewesen. Von mir hat es 10 Punkte bekommen, vielleicht keine Überraschung. Auf Platz 3 ist Zug um Zug gelandet.
Cool. Ja, das ist schön. Also natürlich eine schöne Hommage dann an die letzte Jubiläumsfolge. Und ja, Zug um Zug ist ein unverwüstlicher Klassiker. Und ich frage mich jedes Mal, warum soll ich mir eigentlich die nächste erschienene Zug-um-Zug-Box noch kaufen? Und dann tue ich es irgendwie doch meistens nach einer Weile, wenn die ein bisschen günstiger werden. Weil es immer nach wie vor ein cooles Prinzip ist. Ich habe es ja hier auch beim letzten Mal schon erzählt, wie ich meinen Eltern dann Zug-um-Zug beigebracht habe mit der kleinen City-Edition Zug-um-Zug London im Zug. Und dann hatten die da viel Freude dran. Und wir haben das erst mit offenen Karten gespielt, damit sie irgendwie das Spielprinzip lernen. Und am Ende der Partie fragte dann mein Vater, wieso heißt denn das eigentlich Zug um Zug? Wir fahren doch hier mit Doppeldeckerbussen durch London. legitime und völlig berechtigte Frage in dem Zusammenhang, aber es war auf jeden Fall eine schöne Anekdote. Und ich habe dann mit meinen Eltern viel Zug um Zug jetzt gespielt im letzten Jahr. Insbesondere mit meiner Mama und auch die Hanna spielt Zug um Zug sehr gerne. Wir haben in der Vorbereitung, ja, auf unsere Jubiläumsfolge habe ich die alle oder nahezu alle dann doch nochmal gespielt. Und ich finde, Zug um Zug ist einfach ein wirklich unverwüstlicher Klassiker und ich liebe Zug um Zug. Finde es ganz toll.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich meine, was können wir dazu auch noch sagen? Wir haben wirklich in dem Sonntagsfrühstück 150 wirklich alles Mögliche über Zug um Zug gesprochen. Nein, stimmt nicht. Wir haben eine Sache vergessen, haben uns gleich zwei Leute im Nachhinein darauf hingewiesen, dass wir nicht über das Zug um Zug Demospiel gesprochen haben. Stimmt, haben wir tatsächlich vergessen. Habe ich auch nie gespielt, aber kann man ja jetzt noch nachholen, weil damals so ein, ja, sah aus wie ein Prototyp zum Verkauf eigentlich. So eine runtergebrochene Version, auch in den USA mit aber deutlich weniger Städten und weniger Strecken. Dafür aber eine Stadt, die es ins Original Zug um Zug dann nicht geschafft hat, nämlich Albuquerque. Das fand ich kurios. So haben wir das jetzt auch noch erwähnt. Kann man hinten dran schneiden an die 155 und dann ist sie wirklich allumfassend. Ja, Zug um Zug, es sah witzigerweise, als ich angefangen habe, das Ranking zu erstellen, sah es noch fast danach aus, dass auch Legenden des Westens es in die Top 10 schafft. War zumindest am Anfang drin, ist dann aber so ein bisschen, hat dann Boden verloren, ist jetzt am Ende ja nur auf Platz, immer noch auf Platz 13 gelandet. Ich hätte dich gern noch mal gefragt, jetzt zu Legenden des Westens, hast du das irgendwann noch mal gespielt, als es fertig war? Ich meine, gut, ist wahrscheinlich eine obsolete Frage bei dem Legacy-Spiel, weil das so gut wie nie jemand irgendwie macht. Ich muss in meinem Fall tatsächlich sagen, ich habe es einmal noch mal gespielt. Und das hat uns damals dann auch Spaß gemacht, weil ich es irgendwie dann als so eine Art Mega-Zug um Zug wahrgenommen habe. Also einfach die größtmögliche Version, die man von Zug um Zug spielen kann. Und seitdem steht es bei mir auf dem Speicher. Und jetzt so in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ey, das muss ich auf jeden Fall mal wieder spielen, weil ich meine, ich liebe Zug um Zug. Ich spiele ständig die ganzen Pläne, die einigen häufiger, die anderen seltener. Aber Legenden des Westens, den könnte man eigentlich wirklich mal wieder spielen, den Plan.
Ja, könnte man, habe ich aber auch nicht gemacht. Es steht bei mir noch im Schrank. Normalerweise schmeiße ich Legacy-Spiele dann irgendwann in Müll. Also King's Dilemma, ab in Müll, weg damit. Ne? Rise of Queensdale habe ich dann direkt, als wir das in Portugal gespielt haben, dort im Altpapier entsorgt. Sowas tut mir in der Seele weh, aber was willst du denn mit einem ausgespielten Legacy-Spiel noch großartig? Aber hier in der Tat, Zug um Zug, das ist ja noch voll funktionsfähig, habe ich nicht mehr dann gespielt und mich auf andere Sachen konzentriert. Aber es ist schön, dass ich es jederzeit könnte. Das war mal eine Antwort eines Dozenten von mir. Ich besitze ja auch sehr viele Bücher und sehr viele Spiele. Und einer meiner Dozenten in der Literaturwissenschaft hat eine große Bibliothek zu Hause. Und immer wenn der Besuch hat, fragen Leute, ui, hast du diese Bücher alle gelesen? Er sagt, nein, aber ich könnte. Und das ist eben auch meine Antwort auf meine große Spielesammlung. Und auch Zug um Zug Legenden des Westens verbleibt in dem verheißungsvollen Potenzial, dass ich es jederzeit spielen könnte. Und ich weiß genau, welche Folge das war.
Ich wollte gerade sagen, soll ich dir den achten Punkt einfach direkt geben?
Ja, und es war die Folge 150. Es war die Folge 150, das weiß ich natürlich. Und somit zwischen, was haben wir hier, Flip 7 und Las Vegas.
Ja, stimmt. Wer hätte das gedacht? Sehr gut, ja. Zug um Zug auf Platz 3. Die Bronzemedaille geht dann, würde ich sagen, an das höchst gerankte Gateway-Spiel, was wir heute hier haben. So wie es ja auch viele andere Titel des Sonntagsfrühstücks sind. Du hast am Anfang aber schon angesprochen, manchmal kommst du dann aber auch mit einem etwas komplexeren Titel daher, den du gerne magst, den man durchaus Kennern zumuten kann. Und du hast zwei Spiele in der Reihe dieses Sonntagsfrühstücks vorgestellt, bei dem es für mich und ich denke auch für dich wahrscheinlich überhaupt keine Überraschung ist, dass die jetzt die ersten beiden Plätze belegen, weil sie auch wirklich in der Spielerschaft, in der Bubble, aber auch sonst so sehr beliebt sind. Und beim Erstellen des Rankings war es wirklich spannend, eher zu gucken, welches Spiel sichert sich denn die Krone? Denn die haben sich durchaus mal abgewechselt am Anfang. Gegen Ende wurde es dann relativ klarer. Da hat sich dann der Platz Nummer 1 dann doch abgesetzt. Aber auf Platz 2, den wir jetzt natürlich zuerst besprechen, mit 13 Nennungen, also einem mehr als Zug um Zug und 104 Punkten insgesamt, ist gelandet. Willst du? Du wirst natürlich wissen, um welche beiden Spiele es geht. Willst du raten oder...
Also
sollen wir den ersten noch
um Arnak und um Burgen von Burgund. Das waren ja die beiden Ausreißer nach oben in dieser Liste. Und ich würde vermuten, dass Arnak auf Platz 2 und Bubu auf Platz 1 ist.
Also ich bleibe erstmal beim zweiten Platz. Und auch hier hast du wieder völlig recht. Also du bist wirklich sehr gut im Raten heute. Ja, die verlorenen Ruinen von Arnak sind der zweite Platz. Habe ich just gestern erst wieder gespielt. Mit meiner Mama, liebe Grüße. haben wir die Big Box mal wieder zu zweit rausgesucht. Oh, ich muss sagen, mittlerweile, die Big Box nervt mich fast eher, weil ich immer hinterher rätseln muss, was gehört wohin. Ich wünsche mir dann immer lieber eigentlich das Originalspiel zurück. Aber komm, das ist Meckern auf hohem Niveau. Also jetzt lasse ich auch mal mein Gehadere und mein Gemeckere. Ich liebe Arnak auch von Herzen.
Sehr gut. Was willst du jetzt auch sagen? Ne? Also Arnak, das ist wirklich, wirklich eines meiner All-Time-Favorite-Spiele. Müsste ich eine Top 10 meiner absoluten Lieblingsspiele machen, dann wäre Arnak auf jeden Fall da sehr, sehr weit oben mit dabei, also völlig unzweifelhaft. Ich habe es auch hier in meiner Top 10-Liste auf Platz 2 gewählt, hinter die Quacksalber von Quedlinburg. Das gehört da auf jeden Fall mit rein. Und was mir an Arnak wirklich gut gefällt, ist das Gefühl, was es transportiert. Also es ist eine Kombination aus Mechanismen, die ich mag. Es ist so ein bisschen Deckbau mit drin, also ein bisschen Deckbuilding. Ich habe so, ne, Karten, die ich halt in mein Deck hole. Es ist Worker Placement, das mag ich sehr gerne. Es hat so Überraschungseffekte. Was entdecke ich jetzt hier? Wie kann ich die Gegenstände und die Artefakte günstig miteinander kombinieren? Wie komme ich auf dieser Tempelleiste nach oben? Es ist ein bisschen glücksabhängig, was mir dann mal gelingt und mal nicht gelingt. Also das ist wunderbar. Die Erweiterungen treffen, finde ich, genau den richtigen Sweet Spot. Freue mich jetzt auf die Erweiterung, die dieses Jahr noch erscheint. Im Herbst kommt ja noch die letzte angekündigt. Und es blutet mir ein bisschen das Herz. Angekündigt letzte Erweiterung für Arnak. Aber diese Expeditionsleiter sind toll. Diese kooperative oder möglichst kooperative Kampagne, die kann man ja auch gegeneinander, aber Kampagne eben spielen. Ich finde, die haben alle genau was Richtiges gemacht. Ich fand jetzt die letzte Erweiterung reizvoll, aber dann nicht so bahnbrechend. Also diese verschlungenen Pfade heißt es ja, glaube ich. Da gibt es dann noch mal ein bisschen more of the same. Und dann habe ich noch diese verfluchten Steintafeln, mit denen ich so noch mal Beschwörungen machen kann und noch mal bestimmte Artefakte noch mal nutzen kann und beschwören kann. So, die fand ich jetzt okay, aber nicht bahnbrechend. Und vielleicht gehen ihnen ein bisschen die Ideen aus, weswegen sie jetzt dann sagen, komm, wir machen mal einen Haken dran. Aber für mich ist die verlorenen Ruinen von Arnak wirklich eines der modernen Klassiker, die wirklich ihren Namen da sich zu Recht so verdient haben. Ich war damals sehr, sehr enttäuscht. Es hat ja gegen Paleo verloren in der Kennerspiel des Jahres Abstimmung damals. Wann war das? 2019 müsste das gewesen sein vielleicht, oder?
Auch 21, wo auch Fantastische Reiche noch mit
nominiert. Stimmt, war. 21, genau. Und da hat ja, in diesem Jahr waren zwei Überraschungen für mich. Ich habe fest damit gerechnet, dass die verlorenen Ruinen von Arnak Kennerspiel wird und ich habe fest damit gerechnet, dass Robin Hood Spiel des Jahres wird und dann wurden es Mikro, Makro und Paleo, was beides für mich okaye Spiele sind, aber beide nicht an die Qualität von Robin Hood und Arnak ranreichen, auch nicht im Langfristspielreiz bei beiden. Na, wurscht, wir sind ja beide nicht in der Jury, insofern können wir da schön drüber herziehen, aber Arnak, ja. Top-Titel, einfach cooles Ding. Spiele ich auch übrigens gerne auf BGA und hoffe, dass da auch mal irgendwann die Erweiterungen reinkommen.
Kann ich dir nur in allem zustimmen. Ich kann da auch, da ist kein Element drin, was ich schwächer finde als die anderen. Also das hat für mich keinen Makel, das Spiel. Obwohl ich sagen würde, das würde bestimmt auch mit einem anderen Thema funktionieren. Ich finde dieses Expedition-Abenteuer-Dschungel-Flair, das kommt so gut rüber durch die Orte und die Wächter, die ich dann da drauflege und die Motive der Orte und dieses, ich meine auch diese Forschungsleiste da in dem Tempel hochzuschreiten, das ist natürlich auch eine eher abstrakte Sache, aber auch das macht mir so viel Spaß. Die vielen verschiedenen Karten, womit ich jedes Mal ein anderes Deck baue, die sind super reizvoll. Dann haben wir die verschiedenen Rollen, die extrem gelungene Koop-Variante für ein oder zwei Spieler. Also das finde ich alles fantastisch an dem Spiel und Arnak ist einfach safe eins meiner Lieblings-Top-3-Euro-Games der letzten 10 Jahre so ungefähr. Auf jeden Fall ganz großer Titel und freue ich mich auch sehr drüber, dass der es so weit nach oben gebracht hat. Aber wie gesagt, auch eigentlich keine große Überraschung.
Keine allzu große, nein.
So, bist du jetzt auch noch so sicher, den einzuordnen? Wann hast du denn Arnak empfohlen?
Also ich bin nicht mehr so ganz sicher, wann exakt, aber es war auf jeden Fall ziemlich am Anfang. Das kam auch noch so in der Phase, wo ich gesagt habe, okay, was empfehle ich hier eigentlich? Sind das jetzt leicht zugängliche Spiele, ältere Spiele oder meine Lieblingsspiele oder so? Also ich bin nicht ganz sicher, ob es vor oder nach Fantastische Reiche kam, aber nicht allzu weit weg auf jeden Fall. Es müsste recht nah dran gewesen sein. Vielleicht irgendwie sowas wie kurz davor, aber also relativ am Anfang. Ich sag mal zwischen Quacksalber und Fantastische Reiche.
Du hast zumindest recht, wenn du sagst, dass die sehr dicht beieinander waren. Das stimmt in der Tat, denn Fantastische Reiche war das Sonntagsfrühstück 19 und Arnak war das Sonntagsfrühstück Nummer 18. Und damit hast du dich schon wieder richtig entschieden.
Wow, okay.
Cool. Und auch den 9. Punkt geholt. Und ob du hier einen Queen Sweep hinlegst und mit 10 von 10 Punkten nach Hause gehst, das werden wir herausfinden, wenn du auch gleich die große Nummer 1 richtig einschätzt. Und du hast auch ihren Namen schon eben genannt. Es sind die Burgen von Burgund tatsächlich mit 136 Punkten und 18 Nennungen, also nochmal deutlich mehr als Arnak mit 13 Nennungen. Ja, am Anfang war es noch knapp zwischen den beiden, aber gegen Ende ist der Abstand immer größer geworden. Und ja, Bubu, wie es gern abgekürzt wird, die Burgen von Burgund, der ganz klare Favorit deiner, ich will mal sagen, deiner Community, das stimmt ja so gar nicht, eher deiner Buddies und Weggefährten, sagen wir es mal so.
Ja, cool. Also Bubu ist einfach cool. Das ist für mich auch so eines der Kennerspiele, die, ja, weiß ich nicht, moderne Klassiker, aber auf jeden Fall eines der besten Eurogames für mich auch der letzten Jahre. Auch diese Awakened Realms-Variante hat natürlich da nochmal einen ordentlichen Schub gebracht, weil das, was da früher bei Alea erschienen ist, die war natürlich von der Optik her nicht ganz so überzeugend. Ich finde Bubu wirklich ein ganz, ganz großartiges Spiel. Es gibt so ein paar Go-To-Strategien, wo ich immer das Gefühl habe, da hat der Startspieler dann schon immer irgendwie einen gewissen Vorteil an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist ein Spiel, das spiele ich bestimmt zweimal die Woche auch auf BGA irgendwie nochmal. Das ist ja auf Boardgame Arena in 25 Minuten, 30 Minuten irgendwie entspannt gespielt. Und das ist für mich was, was ich zur Entspannung klicke ich mich einfach durch so eine Runde Bubu. Und für mich ist immer ein Festtag, wenn ich das hier mal auf den Tisch bringen kann mit dieser Awakened Realms Variante. Das kam bisher noch nicht allzu oft vor, aber sie steht hier. Und das ist für mich immer ein ganz großer Genuss. Also wirklich das Coole, diese Würfelauswahl, was nehme ich, worauf gehe ich, was lege ich an, welche Vorteile will ich jetzt die Punkte oder später die Punkte, will ich ein Schiff bauen, um Waren zu bekommen, die ich dann wieder verkaufen kann, welche Gebäude nehme ich, welchen Vorteil brauche ich jetzt gerade, was kann ich mir überhaupt leisten mit meinen Würfeln, gebe ich mal einen Zug her, um mir Arbeiter zu nehmen, also da sind so viele schöne kleine Entscheidungen drin und Bubu ist für mich wirklich ein cozy Wohlfühlspiel, durchaus komplex, aber echt so ein einfach zum Wohlfühlen.
Bist du bei dir? Spielst du das gerne? Ja, ich mag das schon gerne. Ich bin trotzdem immer wieder so ein bisschen überrascht, dass Burgen von Burgund der Titel ist oder der Stefan-Feld-Titel und vielleicht auch so einer der Eurogame-Titel, auf den sich wirklich irgendwie alle einigen können. Ich mag ja Stefan-Feld-Spiele sehr, sehr gerne. Alea-Spiele damals habe ich sehr gerne gemocht. Und Burgen von Burgund mag ich auch. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob es überhaupt in meiner, ich sag mal, Top 5 der Stefan-Feld-Spiele wären. Einfach weil vielleicht mir andere noch mehr am Herzen liegen. Und weil ich es auch gar nicht so als noch deutlich besser als die anderen wahrnehme. Ich fand das immer ein gutes Spiel, aber dass das auch immer so weit oben bei Boardgame Geek war, hat mich schon immer ein bisschen überrascht, sag ich mal so. Ich will jetzt aber nicht wieder den Meckerfritzen raushängen lassen. Also es ist wirklich ein rundes Paket, obwohl ich sagen muss, oh, so ein bisschen damals diese Materialdebatte hat auch so ein bisschen dem Spiel vielleicht geschadet. Da muss ich heute noch dran denken, dass sich alle beschwert haben, warum sind die Tableaus so dünn und warum sind die gelben Plättchen so hellgrünmäßig und oh, das war richtig nervig damals. Ich meine, der Mistkübel wurde ja über einigen Alea-Titeln ausgeschüttet. Hat mich damals nie so gestört. Aber ja, auch ich habe Burgen von Burgund immer noch hier in irgendeiner neuen Version, die es mal gab. Ich kann dir gar nicht sagen, welche von den vielen. Und ich spiele es auch nicht ständig, auch vielleicht nicht so oft wie Arnak jetzt, aber das kommt schon immer noch regelmäßig auf den Tisch und immer wieder gerne, weil es wirklich ein absolut sauberes Design ist. Auch hier genauso wie bei Arnak, da kann ich nichts benennen und sage, ja, das hätte man vielleicht ein bisschen noch cooler oder komplexer machen können, da wäre das Spiel noch besser gewesen. Nee, das ist einfach so ein rundes Paket und deswegen auch im Endeffekt auch dann schon verdient. Vermutlich auf der Nummer 1.
Ja, sehe ich auch so. Und natürlich so ein bisschen getrickst. Also das sind ja nicht wirklich die Gateway-Spiele vor dem Herrn, aber es sind vielleicht zwei Gateway-Spiele in Richtung Kennerbereich. Und das ist eben auch was ich hier mit dem Sonntagsfrühstück ja auch erreichen will, Leuten durchaus mal zu zeigen, guck mal, wenn du jetzt mal Uno und Wizard gespielt hast, dann kannst du als nächstes vielleicht mal Flip 7, Las Vegas und Cascadia und Azul spielen. Und wenn du dich dann an was Neues rantraust, dann kannst du auch mal Arnak oder Bubu spielen. Also auch die Kennerspiele des Jahres sind ja nicht Expertenspiele, das ist, sagt ja auch die Jury ganz klar, oder Spiele, die aus diesem Kennerbereich sind, sind ja auch Gateway-Spiele in diesen fortgeschritteneren oder erfahreneren SpielerInnen-Modus. Und deswegen kommen die durchaus behutsam, aber immer wieder auch mal im Sonntagsfrühstück vor. Und bei Bubu weiß ich, das war eine Jubiläumsfolge. Da habe ich mir nämlich gesagt, okay, solche Titel reserviere ich mir. Ich meine, es war vielleicht die 150. oder 200. Sonntagsfrühstück, Broadcast-Folge, also nicht Sonntagsfrühstück, sondern Broadcast-Folge. 200 ist ja heute, 150 war die Zug-um-Zug-Variante. Und ich glaube, es war die 200, weil ich glaube, bei der 100 hatte ich so eine Glückwunsch. Da habe ich ganz viele Leute auch euch gebeten, Glückwünsche zu schicken zum ersten Geburtstag. Das war dann die 100 und deswegen war es, glaube ich, die 200. Und ich weiß noch, ich bin ja auch in meinem Freundeskreis dafür bekannt, dass ich das Sonntagsfrühstück gerne mal samstagnachts aufnehme. Also ich spiele oft samstags und wenn ich dann samstags abends irgendwie noch beim Spieleabend bin, und gestern Abend saß ich auch wieder beim Stefan und dann haben wir gespielt gestern Abend, habe ich gesagt, Mensch Stefan, ich muss jetzt gleich noch nach Hause, weil ich muss noch das Sonntagsfrühstück aufnehmen. Er sagt, ja natürlich musst du das. Und ich habe ja auch schon legendäre Aufnahmen morgens um 5, nachts um 4, also das gibt's schon alles. Und bei Bubu weiß ich, das habe ich im Auto aufgenommen mit meinem Handy und einem Aufsteckmikro, weil ich beim Impro-Sommer war, bei unserem großen Open-Air-Impro-Theater-Festival, was du auch kennst. Und ich wusste, dass das ein langer Samstag wird und wir danach noch feiern gehen und das nicht ganz so früh wird. Und habe ich gesagt, okay, das kann ich jetzt auf gar keinen Fall heute Abend machen und auf gar keinen Fall morgen früh. Also muss ich das jetzt machen. Und dann habe ich mir mein Ansteckmikro genommen und habe mich in mein Auto gesetzt und habe dann im Auto diese Bubu-Folge aufgenommen. Also soweit weiß ich es noch. Ja. Wenn du mich jetzt fragst, wann das war.
Das würde ich dich jetzt fragen, ja.
Würdest du mich jetzt fragen. Also dann ist ja die Statistik ganz gut. Wenn ich weiß, das ist jetzt etwa 2 Jahre her, würde ich sagen, oder? Warte mal, stopp. Wir haben jetzt das 200. Ja, doch, es könnte etwa 2 Jahre her sein. Das war der Impro-Sommer vor 2 Jahren. Das war also im Sommer 24, würde ich behaupten. Und damit liegen wir, das sind 100, vielleicht so 100 plus minus 100 Sonntagsfrühstücke zurück. Ja, so plus minus, dann sind wir wahrscheinlich so, also es war nicht das 100. Sonntagsfrühstück.
Also wenn du sagst, wir sind um die 100, kann ich dir als Orientierung noch geben, wir hatten da drunter Just One, das war die, ja, 85, und da drüben dann Flip 7, das war die 126.
Genau, und deswegen würde ich sagen, es war dazwischen, es müsste wahrscheinlich dazwischen sein, es war eben nicht, ich glaube, es war so kurz vor dem 100. Sonntagsfrühstück, würde ich sagen. Also die 100, das weiß ich noch, das war Exit, dem habe ich ein bisschen mehr Raum eingeräumt, weil das so eine Reihe ist, die ich sehr, sehr gerne spiele, und da habe ich ein bisschen was Besonderes drüber erzählen wollen. Und deswegen würde ich sagen, das 200. Broadcast-Folge war kurz vor dem 100. Sonntagsfrühstück, also irgendwie, ja, in den 90ern wahrscheinlich.
Ob es die 200. Broadcast-Folge war, kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass es das Sonntagsfrühstück Nummer 92 war. Yes! Und damit bin ich wirklich beeindruckt, wie gut du die letzten 4 Jahre alle noch auf der Kette hast. Also hast das alles perfekt eingeordnet und jo, verdient bist du hier dein Sonntagsfrühstück Hitster-Champion ohne Konkurrenz, yeah, aber trotzdem Hitster mit einer beeindruckenden 10 von 10 Punkte. Nicht schlecht.
Ja, bei vielen Sachen weiß ich einfach noch, wo ich das aufgenommen habe oder wie ich das aufgenommen habe. Da habe ich doch an vieles noch Erinnerungen oder so Core-Memories, wo ich dann gesessen habe oder was ich da gemacht habe oder so. Das ist da offensichtlich noch hängen geblieben. Ja, und es ist gar nicht so weit weg von vielen in meiner Top-10-Liste. Ich bin jetzt gleich mal gespannt auf deine Top-10, aber ich könnte ja meine mal noch teilen. Und dann habe ich ja auch noch die Top-10, was ich geglaubt habe, was die anderen so alle gesagt haben. Also meine eigene Top-10-Liste, da gibt es ein paar Überschneidungen. Auf Platz 10 habe ich Zug um Zug. Obwohl ich das so gerne mag, gibt es doch noch ein paar andere Titel, die für mich noch aus verschiedenen Gründen einen höheren Stellenwert haben. Die 9, da habe ich Strike. Das hätte ich hier zum Beispiel auch in der Liste erwartet, bei der, was alle sagen, das ist gar nicht aufgetaucht in den Top 30, irritierenderweise. Dann habe ich bei mir auf Platz 8 noch San Juan. weil ich das wirklich gerne mag. Ist ein toller Klassiker. Die 7 ist bei mir Can't Stop. Die 6 ist Time's Up. Die 5 Tempel des Schreckens. Die 4 Unlock. Dann die 3 Burgen von Burgund. Die 2 Arnak. Und die 1 ist Quacksalber. Das wäre meine persönliche Top 10. Und jetzt sag du mir doch mal deine und dann gucken wir mal drauf, was ich gesagt habe, was alle gesagt haben.
Wenn du sie wissen möchtest, sage ich sie dir gerne. Eigentlich wollte ich jetzt meine Meinung da nicht jetzt so rausheben, sondern als Teil der Masse eigentlich bleiben. Ich habe sie aber noch hier vor mir. Da wurden auch nicht alle Spiele von heute erwähnt. Also auf Platz 10 hat sich bei mir zum Beispiel gerade noch so Karuba eingebogelt, ein Familienspiel, das ich wirklich sehr gerne mag. Auf 9 hatte ich dann Zug um Zug Legenden des Westens. Auf 8 auch Tempel des Schreckens. Wollte ich dir eben übrigens bei allem, was du gesagt hast, zustimmen, ist für mich immer noch das perfekte Social Deduction Spiel und trotzdem so schnell zugänglich, leicht zu lernen, aber jede Partie immer wieder anders und spannend, liebe ich auch. Auf 7 habe ich dann Time's Up, auf 6 das Kneipenquiz, auf 5 Klong Legacy, auf 4 habe ich Besserwisser, was heute auch noch gar nicht erwähnt wurde, habe ich immer so als mein absolutes Lieblings-Quizspiel gesehen. Stimmt vielleicht nicht mehr ganz, denn da kommt gleich noch ein anderes. Auf 3 habe ich dann Arnak. 1 habe ich eben schon gesagt, Zug um Zug. Auf 2 ist dann aber noch ein anderes Spiel, das heute auch noch gar nicht erwähnt wurde. Ich habe nämlich auf meine 2. Was meinst du?
Das Kneipenquiz?
Nein, das kam schon auf der 6 eben. Nee, ich habe auf meine 2 Querdenker gepackt. Ich muss sagen, ich meine, das Spiel lag mir schon immer am Herzen, aber jetzt, wo ich nochmal nachgedacht habe, dachte ich, das ist für mich die perfekte, es ist ja eher so ein Hybrid aus Quiz, aber auch Ratespiele. Ich muss nicht immer unbedingt Quizwissen haben, es hilft aber auch oft bei vielen Hinweisen. Und dann noch so viele Hinweise, wo ich um die Ecke denken muss, das finde ich immer wieder so clever. Also Querdenker, I love it, einfach.
Warst du wahrscheinlich die einzige Nennung dieses Spiels, oder? Weil ich finde es auch toll.
Nein, es gab noch eine zweite Nennung. Okay. Also von 2 Personen wurde es gewählt.
Cool, ja, stark. Ich liebe das auch. Also ich finde das wirklich fantastisch. Aber es ist halt auch so alt. Da sind halt so Namen drin. Die kennen ja die Leute heutzutage gar nicht mehr. Wenn du irgendwie sagst, wer war der deutsche Postminister? Herr Schwarz-Schilling. Ich weiß nicht, ob der drin ist.
Ja, und alle Neuauflagen, die später kamen. Ich meine, es gab ein paar wenige, jetzt keine in den allerletzten Jahren, aber die es gab, waren auch leider nicht so gut.
Ja, aber tolles Spiel auf jeden Fall und schön, dass es hier nochmal genannt wurde. Ja, ich bin wirklich bei ein paar Sachen echt überrascht, dass die nicht dabei waren. Also ich habe tatsächlich ein paar Sachen, glaube ich, ganz gut getippt und bei ein paar Sachen war ich überrascht, dass die gar nicht genannt wurden. Du hast mich gebeten, die Liste zu erstellen, derer, was glaube ich, was sagen die anderen alle, ne? Da habe ich auf Platz 10 ganz schön clever. Das wurde gar nicht genannt jetzt in den Top 30. Ich hätte gedacht, das wäre wesentlich beliebter und populärer.
Wurde, glaube ich, 3-mal genannt oder so und dann immer auch im unteren, mittleren Bereich. Also ich habe jetzt die anderen Platzierungen gerade nicht mehr hier zur Hand, aber ich glaube, es hat so zwischen 10 und 15 Punkten bekommen.
Dann Platz 9 habe ich Zug um Zug. Da hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das so hoch ist auf Platz 3. Also ich dachte mir
das
schon,
hat du mich bist auch überrascht.
Ein Punktetreiber dafür, aber vielleicht war das auch die Würdigung der vielen Arbeit der letzten 150. Folge, keine Ahnung. Aber freut mich sehr, dass das so populär ist auf jeden Fall. Bei Platz 8 hatte ich so einen Titel im Sinn. Vielleicht bin ich da aber auch geprimed, weil das in unserer Runde auch mit dem Stefan Hanf und Familie und anonymen Ludoholikern und so gerne gespielt wird, nämlich Sushi Go. Und da hätte ich gedacht, das wird noch beliebter sein. Das ist ein tolles Drafting- und Set-Collection-Spiel, finde ich fantastisch. Sushi Go oder Sushi Go Party, da hätte ich gedacht, das könnte es vielleicht irgendwie in die Top 10 noch rein schaffen.
Wurde, glaube ich, ebenso wie ganz schön clever, glaube ich, 3-mal genannt.
Ja.
Und ja.
So wahrscheinlich
die drei Leute, nicht mit denen
ich das spiele. Ja, dann Azul hatte ich schon gesagt, auf Platz 7 habe ich das hier verortet. Dann habe ich jetzt habe ich hier gerade, das habe ich doch drauf gehabt. Doch, dann habe ich das vorhin übersehen. Auf Platz 6 habe ich Flip 7. Da war mir schon, dachte ich schon, dass das häufiger genannt wird, also dass das drin ist. Auf Platz 5 habe ich Strike, weil ich der Auffassung war, Strike, das findet doch jeder so geil wie ich. Und ich weiß auch, der JD liebt es, der Olli liebt es, die anonymen Ludoholiker lieben das. Und die habe ich ja auch alle gefragt. Und dann dachte ich, das wird viel häufiger drin sein.
Das ist auch recht stark gestartet. Ich glaube, in den Top 10 war es nie. Aber gerade so bei den ersten Rückmeldungen kam das ein paar Mal vor. Und ich dachte, ach, guck mal, auch so ein Geheimtipp. Aber dann wurde es immer weniger quasi mit zunehmenden Einsendungen.
Wahrscheinlich waren die Einsendungen Nico Wagner, Stefan Hollein, Stefan Hanf, Oliver Clemens und JD Steffens. So. Und vielleicht, weiß ich nicht, Fabian Daphne, keine Ahnung. Na gut, also das war auf jeden Fall Strike auf der 5. Dann habe ich auf die 4 Scout gesetzt, weil ich dachte, hey, das ist doch so ein schöner Kartenspielklassiker, ein paar Jahre alt, 4, 5 Jahre alt. Das spielt man doch heutzutage noch bestimmt ganz oft und ganz gerne. Da habe ich gedacht, das könnte es vielleicht in die Top 10 schaffen, aber das ist auch nicht.
Ja, war ja auch gar nicht so weit weg mit Platz 12, Scout.
Ach so, dann habe ich das vorhin übersehen. Hattest du das? Ah ja, stimmt. Hattest du genannt, habe ich mir aufgeschrieben. Das hatte ich übersehen vorhin. Das war der Platz 4. Dann habe ich auf Platz 3 Just One gesetzt, weil ich dachte, das ist sicherlich populär. Das hatten wir schon besprochen vorhin. Und dann auf 2 Anak und auf 1 Bubu, weil ich dachte, okay, ich frage hier Leute aus der Brettspielbubble, die werden das schon richtig machen. Ja, stark. Dann gehen wir doch mit Liste einmal durch, oder? Nochmal der Vollständigkeit halber vielleicht im Wechsel.
Soll ich nochmal eine kurze Zusammenfassung machen?
Ja.
Also die Top 10 der liebsten Sonntags-Frühstück-Brettspiel-Empfehlungen von Frederik, gewählt durch Buddies und Hörer und Mitpodcaster, Begleiter etc. und Co. wären auf Platz 10 Azul, Platz 9 Just One, Platz 8 Cascadia, Platz 7 die Quacksalber von Quedlinburg, auf der 6 Las Vegas, auf der 5 dann Flip 7, Platz 4 Fantastische Reiche und dann das eindeutige Treppchen, Platz 3 Zug um Zug, 2 die verlorenen Ruinen von Arnak und der klare Spitzenreiter, die Burgen von Burgund.
Schön. Tolle Liste, gefällt mir sehr gut. Ja, Chris, tausend Dank für diese Auswertung. Also 33 Mal hier so Punkte zu vergeben und rumzurechnen, das ist ja durchaus auch Arbeit. Also vielen Dank, dass du dir die gemacht hast und da deine wertvolle Zeit auch für geopfert hast. Bin ich sehr dankbar für.
Ja, gerne. War durchaus Arbeit, aber hat auch Spaß gemacht. Gerade so Spiele-Rankings erstellen, ach, das macht einfach immer Spaß. Ja?
Das ist immer cool,
sowas
oder?
Liebe ich einfach.
Und ja. Jetzt machen wir nochmal andere Kriterien. Die Top 10 Würfelspiele aus den Sonntagsfrühstücken. Nein, also irgendwie müssen wir uns jetzt für die 250. zu der du dich ja schon eingeladen hast und gerne willkommen bist, noch irgendwie zelebrieren. Da ranken wir dann die Azul-Top-Titel alle 5 oder so.
Da nehmen wir dann die Flop 10 des Sonntagsfrühstücks, die größten Gurken, die du empfohlen hast.
Das können wir auch mal machen, Da war natürlich keine dabei, aber wer weiß, was nächstes Jahr noch kommt. Ja, das hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr und jetzt bin ich natürlich gespannt. Wir hatten ja gesagt, ich habe jetzt nicht alle Hörerinnen und Hörer gefragt, um deine Handynummer nicht bei Instagram oder sonst wo rauszuballern. Aber uns interessiert natürlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was denkst du darüber? 200 Folgen Sonntagsfrühstück, 199 verschiedene Spiele, jetzt heute mal ein Ranking der Titel, über die wir so gesprochen haben. Findest du dich da wieder? Denkst du, da ist ein Spiel total überbewertet oder was macht das da überhaupt? Oder sagst du, ey, wie konntet ihr dieses Spiel hier übersehen oder vergessen? Wie sieht denn deine persönliche Top 10 Reihenfolge der 200 Sonntagsfrühstück-Episoden aus? Das würde mich wirklich interessieren. Schreib mir gerne bei Instagram. Podcast-Brettspiel-Podcast, da findest du mich und auch auf dieser Website kannst du meine Kontaktdaten bekommen. Ja, und jetzt sage ich erstmal vielen Dank, Chris, für deine erneute Teilnahme am Sonntagsfrühstück. 2x Sonntagsfrühstück mit Gästen, 2x
davon
gerne. Du. Und wie das im Podcast so üblich ist, auch beim Sonntagsfrühstück haben Gäste das letzte Wort. Deswegen werde ich mir jetzt hier schön noch eine Schüssel Cornflakes eingießen, ein Croissant genießen und einen Kakao. Und wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen fantastischen Sonntag. Pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat euer Lieblings-Co-Sonntagsfrühstück-Host Chris Greff aus dem Bretterkoge-Podcast.
Ich werfe noch ein letztes Mal einen Blick zurück auf die Auswahl. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, 106 Titel haben Punkte erhalten. Das heißt, 93 Spiele bleiben übrig. Und jetzt könnte man denken, okay, sind das vielleicht alles dann doch Gurken gewesen, für die sich heute keiner mehr interessiert? Naja, vielleicht sind sicherlich ein paar Titel dabei, die waren damals interessant, als sie neu erschienen sind. Und heute, 2 Jahre später, ist das Interesse daran nicht mehr so hoch. Es gibt aber auch ein paar richtig feine Titel, die dann leider von niemandem Punkte bekommen haben. Deswegen wähle ich jetzt nochmal ganz persönlich die Top 4 Spiele, die überhaupt keine Punkte erhalten haben. Nicht mal von mir. Also sie haben es auch nicht in meine Top 10 geschafft. Aber trotzdem hätte ich ihnen einen besseren Platz gegönnt. Die fasse ich jetzt ganz schnell nochmal zusammen. Los geht's mit einem wirklich alten Klassiker von 97. Hasste Worte war damals, weiß ich noch, das beste Ratespiel, was es überhaupt gab. Und ich finde, es hat auch den Test der Zeit eigentlich überstanden und es macht auch heute noch Spaß. Wörter zu einem Oberbegriff möglichst schnell aufschreiben, gab schon oft, aber dann pokern wir ein bisschen. Wie viel traue ich mich zu nennen? wenn ich zu hoch pokere, schnappen mir meine Gegner vielleicht dann meine Tipps weg. Immer noch eine coole Idee, zu Recht ein Klassiker, der permanent neu aufgelegt wurde. Haste Worte, ein wirklich cooles Spiel. Dann als nächstes Frischfisch von Friedemann Friese. Warum hat Frederik das wohl mal vorgestellt? Naja, vielleicht, weil wir zwei das mal sehr gerne gespielt haben. Sonst kennt es vermutlich kaum jemand. Ich rede auch explizit von der Neuauflage von 2014, glaube ich, war ursprünglich ein ganz altes 2F-Spiel. Ein wirklich cooles Lege-, Handels-, Versteigerungsspiel. Wir bauen so eine Art Marktstände auf und wollen die mit den Wegen geschickt zu den Trucks verbinden, die die Waren dahin liefern. Funktioniert etwas unkonventionell, aber gerade wer auf so Lege- und auch Versteigerungsspiele steht, dem möchte ich Frischfisch auf jeden Fall ans Herz legen. Dann mein dritter Titel wäre Quiztopia. Ein Quizspiel, das meiner Meinung nach viel zu wenig Liebe damals bekommen hat. Bei Kosmos erschienen von Marc-Uwe Kling. Ein wirklich cooles, anspruchsvolles, kooperatives Quizspiel, was auch ganz anders funktioniert hat wie alle anderen Quizspiele, die es gab. Ich glaube, für viele hat es nicht so gut funktioniert, aber ich habe ja vorhin auch schon mal gesagt, ich will auch die tolle Kampagnenerfahrung von damals nicht vergessen. Und Quiztopia kam auch mit einer Kampagne daher. Die haben wir damals in einer Dreierrunde über viele Wochen hinweg durchgespielt. Das hat so viel Spaß gemacht. Also gern wünsche ich mir mal wieder irgendein cooles Quizspiel mit einem Kampagnenmechanismus. Da wäre ich sofort wieder dabei. Quiztopia fand ich richtig cool. Und die letzte Empfehlung, die ich noch ausspreche, ist Mammut, ein Spiel von Queen Games. Ein I Split Your Choose Game, das aber funktioniert wie kein anderes, was es vorher gab, sondern reihum nehmen wir uns einfach die Plättchen, die wir haben wollen, so lange, bis alle sagen, ja, ist in Ordnung für mich. Und ich sag mal, hey, Queen Games, ihr legt doch so gerne eure eigenen Spiele auf. Bringt doch mal Mammut gerne zurück. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht mit einem anderen Thema, andere Grafik, weil dieses Steinzeit-Thema und auf dem Schachtelcover war nur so ein Gesicht von einem Mammut rangezoomt. Das war schon ein bisschen speziell damals. Überrascht mich nicht, dass das kein so großer Erfolg war. Aber das würde ich mal zurückbringen. Das fand ich ein wirklich cooles Spiel. So, das waren jetzt noch meine Top 4 Geheimtipps. Und damit bin ich jetzt auch raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Schön war's.